Hallo, ich bin Jan und heute sprechen wir über Wargaming, Serious Gaming und Game-Based Learning. Wenn ihr eines der Themen überspringen wollt, nutzt bitte die Kapitelmarken und viel Spaß.
Die Welt ist so schlimm, da muss man doch nicht auch noch Kriegsspiele spielen.
Und das ist richtig Fun. Das macht richtig Laune, dieses Spiel. Das hätte ich nicht gedacht.
Was mir halt komplett gefehlt hat, ist die Kontextualisierung des Gesehenen und die sachliche Einordnung. Ist ja mittlerweile so ein Running Gag, dass alles, was du geil findest, dich nicht so geil findet.
Ja, und umgekehrt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den allseits begabten Patrick. Hallo.
Moin moin. Ja, Patrick hier. Mittlerweile habt ihr das schon ein paar Mal gehört, das Intro. All around Nerd, also von A wie Avatar bis Z wie Zauberwürfel. Wenn es um nerdige Dinge geht, braucht ihr mich eigentlich nur fragen. Wahrscheinlich kann ich irgendwas dazu sagen.
Und transparenzmäßig, wir nehmen diese Folge schon Anfang Januar auf und deswegen, bist du denn gut ins neue Jahr gerutscht und hast du dir fest vorgenommen, endlich mal berühmt zu werden?
Ich bin ins neue Jahr gerutscht und ich habe keine Ambitionen, berühmt zu werden.
Ich eigentlich auch nicht. Allerdings habe ich gestern eine Anfrage bekommen, ob ich nicht ein paar Panels auf einer großen süddeutschen Convention moderieren kann. Also
oh, cool.
Vielleicht klappt es ja dieses Jahr tatsächlich mit meinem Ruhm.
Okay, das ist tatsächlich cool.
Mehr dazu kommt irgendwann mal im Convention Report, wenn ich das überstanden habe. Außer ich habe mich blamiert, dann kommt natürlich kein Report. Gut, dann starten wir doch in das neue Jahr so rein, wie wir es quasi beendet haben, nämlich mit einem Getränketest. Und wir haben wieder was von Zaubermerch bekommen, beziehungsweise wieder was ist die falsche Beschreibung, denn wir haben das letzte Päckchen jetzt aufgeruppt, was damals in dem Rezensionspaket drin war, nämlich Phönixtränen. Das soll so ein bisschen orangigen Geschmack haben. Und ich rieche natürlich erstmal dran, denn ich habe noch die Originalpackung, die schicke ich ja immer bloß so eine kleine Kostprobe zu.
Also ich muss sagen, da mir die meisten Sachen ja einfach zu süß waren die letzten Male, riecht der tatsächlich relativ gut. Und orangig ist natürlich auch super.
Ja doch, je tiefer du deine Nase reinsteckst und je länger du ihn ein bisschen offen lässt, quasi atmen lässt wie so ein Wein, wird er orangiger. Am Anfang... Da ist ja auch irgendwie rote Beete drin oder so, irgendwelches Gesundheitsfood.
Er ist zumindest knallrot. Er ist zumindest knallrot, ja.
Am Anfang habe ich nur rote Beete gerochen, aber jetzt, je mehr der quasi die Teemischung atmet, umso mehr riecht man die Orange. Dann wechsle ich mal von dem trockenen Tee zum aufgegossenen Tee. Wobei, ja, es ist kein Tee, sondern irgendwie nur ein Aufguss, weil kein Tee im Tee ist, aber wir sind jetzt nicht die Experten.
Wir sind Experten genug.
Ja, stimmt auch wieder. So viele Tees, wie wir schon getrunken haben, sind wir schon voll die Experten. Apropos, ich sollte dir übrigens sagen, das war ein Feedback vom Teeversandhändler, dass möglichst große Stückchen das Qualitätsmerkmal sind und nicht möglichst kleine, wie du es gesagt hast.
Ja, genau. Das behaupten die. Das geht voll kacke in mein Teesieb. Ich habe schon wieder gekämpft vorhin. Und da ist die Hälfte wieder rausgefallen, weil die großen Stückchen das Teesieb einfach nicht zugehen lassen. Und dann fällt die Hälfte immer wieder raus.
Ich habe noch so ein gutes ostdeutsches Qualitätsteesieb von der Oma. Da geht alles rein. Na gut, jetzt aber mal probieren.
Also ich finde den sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Im Vergleich zu den letzten Malen, die alle viel zu süß waren, ist der richtig gut. Die rote Beete schmeckt man gar nicht raus, auch wenn man sie in den Stückchen sieht. Die Orange ist nur unterschwellig da und der Rest schmeckt ja wie ein leckerer Früchtetee, tatsächlich.
Das ist ja mittlerweile so ein Running Gag, dass alles, was du geil findest, dich nicht so geil findet.
Ja, und umgekehrt.
Ein völlig solider Früchtetee tatsächlich. Ich weiß nicht, ob meine erste Assoziation wäre, wenn ich es nicht wüsste, dass da Orange drin ist.
Ja, irgendeine Zitrusfrucht.
Es schmeckt wie so ein ganz normaler roter Früchtetee. Also wir geben das bei uns in der Klinik manchmal den PatientInnen und es schmeckt genauso. Und das mögen die PatientInnen auch alle. Also ich denke, Das ist so ein guter Massengeschmack und ich bin halt durch meine Präferenz für süße Tees wahrscheinlich einfach ein bisschen geschmacklich verirrt und du hast den Massengeschmack.
Und du bist einfach speziell, ist doch gut.
Das ist, wie ich es schon letztes Mal gesagt habe, mit jedem neuen Schluck wird's besser. Ich glaube, ich muss mich immer erst dran gewöhnen an ungesüßten Früchtetee und jetzt bin ich beim dritten Schluck und ich muss sagen, jetzt kommt der gute Geschmack auf die Zunge.
Siehste?
Hast doch recht gehabt, ich glaub's ja nicht. Na gut, wir sind gestärkt und kommen zum Videotipp oder Anti-Videotipp der Folge, damit die Leute mal so hören, was du und ich gerne gucken oder auch nicht gerne gucken, damit sie uns noch mehr lieben und damit wir noch berühmter werden.
Ich hab doch gesagt, ich will nicht berühmt werden.
Ich will aber, dass du berühmt wirst.
Ach so, die Geschichte.
Hast du schon mal was oder soll ich anfangen?
Ja, ich habe mir den Trailer von Companion angeguckt, der zufälligerweise, der lief über irgendeine Werbung bei YouTube, glaube ich. Und da habe ich den auch nur angelassen, weil Jack Quaid zu sehen war und ich den sehr gerne mag. Und habe mir den angeguckt und der ist interessant. Man hat am Ende das Gefühl, der Film wurde einem in dem Trailer komplett erzählt. Und wenn man aber drüber nachdenkt, dann sind da Kontinuitätsfehler drin gewesen, die auf mehr hoffen lassen, sagen wir es mal so. Also der Trailer gibt mir so Ex Machina heißt der Film, Ex Machina Vibes, wo es um einen Roboter geht und der den Turing-Test bestehen soll und der dann von seinem Erschaffer dann irgendwann frei kommt. Und sowas Ähnliches ist es auch. Nur, dass es eine Sexpuppe ist. Oder ein Sexbot in dem Fall. Und der fängt dann an und bringt seinen Besitzer um oder halt auch nicht. Das macht der Trailer nicht hundertprozentig klar. Er deutet es aber an 3 Stellen an oder so. Es ist, also für mich fand ich, also ich fand den Trailer sehr gut. Ich muss sagen, er reizt mich wegen Jack Quaid und wegen der Prämisse. Und ich glaube, den werde ich mir irgendwo, wenn es den gut und günstig zu sehen gibt, angucken.
Tatsächlich habe ich diesen Trailer auch schon gesehen. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, das ist doch bestimmt was für Patrick. Du warst so mein erster Gedanke, als ich den gesehen habe.
Ja, da brauche ich gar nicht berühmt sein. Es reicht, wenn du mich kennst.
Oh. Okay. Ich habe lange überlegt, was ich diesmal als Videotipp nehmen soll. Aber ich glaube, ich habe für diese Folge einen relativ ernsten Videotipp mitgebracht. Beziehungsweise nicht mal einen ernsten Tipp, sondern eher einen ernsten Anti-Tipp. Aber ich musste erst drüber schlafen, ob das wirklich ein Tipp ist oder ob das ein Anti-Tipp ist. Denn im ersten Moment, du hast es ja mitbekommen, weil ich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, dir geschrieben hatte direkt, war das für mich noch positiv. Und dann am nächsten Tag habe ich dir geschrieben, nee, du hast recht, irgendwie ist es scheiße. Und zwar wollte ich das Stern-TV-Video Halle Neustadt, Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität vorstellen, in der ein Reporter eine Woche lang in Halle Neustadt zu Gast ist und berichtet, was er da so erlebt. Und ich habe ja in meinen frühen 20ern, gut eine halbe Dekade lang, eben dort gelebt. Also habe ich mir so gedacht, dann habe ich jetzt voll die krasse Street-Credibility als harter Typ, wenn alle mal so sehen, in was für einem Ghetto ich so aufgewachsen bin. Und wenn man mal die Bilder ansieht, wie ich früher rumgelaufen bin, als ich in Halle Neustadt gewohnt habe, so mit Jogger irgendwie auf Kniehöhe und Kapuzenpulli, ich sah halt auch wirklich aus wie die Leute in dem Video. Oh Gott, ist das eine schlimme Zeit gewesen. Naja. Aber wie gesagt, ich habe dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen und jetzt muss ich sagen, das ist eigentlich eine richtig schlechte Reportage. Und das meine ich jetzt nicht, weil die von dem Reporter sehr ich-bezogen erzählt wird. Das ist ja mittlerweile irgendwie Standard bei diesem ganzen YouTube-Kram. Und weil alles überspitzt und überdramatisiert wird. Aber das ist halt einfach, da geht es nur um den Skandal und nicht um die echten Menschen. Also ich habe immer noch Freunde in der Gegend. Klar, das ist ein hartes Pflaster, das will ich jetzt auch nicht schönreden. Aber was mir halt komplett gefehlt hat, ist die Kontextualisierung des Gesehenen und die sachliche Einordnung. Beispielsweise, wir sind immer noch in Ostdeutschland, besteht die halbe Doku gefühlt daraus, dass dir irgendwelche Leute erzählen, dass die ganzen Ausländer schuld sind, dass Neustadt so schlimm ist. Nur seltsam, dass Neustadt auch schon ein kriminelles Ghetto war, als ich da vor 20 Jahren gewohnt habe und auch schon vor 30 Jahren und 40 Jahren. Und da bestand die Bevölkerung aus sehr, sehr, sehr viel mehr, in Anführungszeichen, klassischen Ossis. Und trotzdem war das brutal und kriminell. Und da muss man auch nicht tiefgreifend recherchieren für. Ich habe die entsprechenden Bevölkerungsstatistiken nach wirklich 5 Sekunden googeln gefunden. Oder man guckt einfach Wikipedia, da kannst du dir die Bevölkerungsverteilung angucken und siehst, dass es totaler Quatsch ist. Also, dass man sich hier nicht mal die Mühe gemacht hat, diese ganzen Aussagen kritisch einzuordnen oder dass man nicht mal irgendwie intensiv mit den Beschuldigten gesprochen hat, die kommen nämlich alibimäßig nur ganz am Ende ganz kurz vor, das ist halt echt ärgerlich, gerade weil die Marke Stern ja doch eigentlich noch wenigstens ein halbwegs seriöses Image hat. Daher, wenn ihr wirklich was über das Leben in Halle-Neustadt wissen wollt, dann lasst diese schlechte Reportage weg und fragt einfach mich. Oder wenn ihr noch viel mehr wissen wollt, in der Spin-Off-Folge 22 hatte ich ja damals meinen ehemaligen Mitbewohner Christian zu Gast. Der hat sein ganzes Leben lang und lebt immer noch in Halle-Neustadt. Und deshalb packe ich mal sein Instagram in die Shownotes. Da könnt ihr euch die Erfahrungen aus erster Hand holen, denn es ist einfach ganz anders als das, was da erzählt wird. Jo, bisschen in Rage geredet. Quasi der Lokalpatriotismus hat jetzt gekickt. So schlimm ist Halle-Neustadt wirklich nicht.
Deswegen ist die Reportage ja so schlimm, weil es eben nicht so schlimm ist. Und es wird so dargestellt, das ist das Problem. Und natürlich die Ausländerschuld, natürlich.
Dann kommen wir mal zum Ask Me Anything. Und ja, ich weiß, du hast eine Frage mitgebracht, aber ich glaube, ich bleib gleich mal bei mir, denn sie passt sehr gut zur letzten Folge, die wir gemeinsam hatten. Und zwar, unsere letzte Folge des vergangenen Jahres war ja der große Jahresrückblick. Und im Rahmen dieser Ask Me Anything-Frage kam dann so ein bisschen Kritik, dass wir alles recht positiv besprochen haben. Und deshalb, was war denn für uns die Enttäuschung des Jahres?
Eigentlich möchte ich mich weigern, solche Sachen zu beantworten, weil ich eigentlich ein positiver Mensch bin und auch gewillt bin, nach der Maxime von Thomas Michalski zu leben, erstmal alle Dinge positiv zu finden. Deswegen fällt es mir immer schwer, Enttäuschungen rauszusuchen. 2024, Enttäuschungen.
Ist nicht das ganze Jahr eine einzige Enttäuschung gewesen?
Ja, nicht so schlimm wie die Jahre davor. Also ich könnte jetzt nicht irgendwas rauspicken tatsächlich, wo ich sage, dass ich habe auch nichts gekauft oder irgendwas vom Hobby mäßig, wo ich sage, da habe ich mich drauf gefreut und das war dann scheiße. Ich habe eigentlich nur tolle Sachen hier stehen. Wenn ich mich so umgucke, alles, was hier so um mich rumsteht, ist viele Sachen, die ich letztes Jahr gekauft habe, sind alle toll. Also ne, ich habe keine große Enttäuschung, tatsächlich.
Dann hoffe ich doch mal, dass wenigstens unser Gast nicht ganz so toxisch positiv ist wie du. Hallo Jan, wer bist du denn und was war die größte Enttäuschung des letzten Jahres?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Frohes neues Jahr. Ich bin Jan Heinemann. Ich bin Historiker und Wargamer. Was war meine größte Enttäuschung? Aber was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist, mal abgesehen von dem ganzen politischen Drama, ist, dass ich mir bei einem bekannten Online-Versandhandel ein neues Headset für meinen Computer bestellt hatte. Und das ursprünglich als neu bestellt hatte und es kam dann also ein gebrauchtes Paket, wo diverse Teile, Kabel und Kopfhörerpolster und so weiter fehlten. Da habe ich es wieder zurückgeschickt, neu beordert. Da stand dann schon dabei, okay, es gibt aktuell nur noch Gebrauchte. Und da war das dann genauso. Da musste ich das wieder zurückschicken, war unvollständig. Dann habe ich es nochmal versucht und dann bekam ich eins, bei dem auf der rechten Ohrmuschel irgendwie so ein pulsierendes, statisches Rauschen war. Und ja, dann habe ich es aufgegeben und bin immer noch mit meinem Alten unterwegs.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn es bei mir um das Nerd-Dasein allgemein geht, dann hat mich geärgert, dass die Blitzbowl-Szene in Süddeutschland eingeschlafen ist. Ich habe mir jetzt so viele Teams gekauft, meine Freundin hat die alle bemalt, aber am Ende spielen wir nur noch in unserer Spielgruppe miteinander, weil es sonst keine Gelegenheiten mehr gibt. Das ist mega ärgerlich. Daher hoffe ich sehr, dass das von dir, Patrick, organisierte Turnier im April wenigstens wie eine Bombe einschlägt, damit ich wieder ein bisschen Motivation habe.
Ja, gucken wir mal, ob wir mehr werden. Wobei, letztes Jahr war ja nicht schlecht, da waren wir ja zu 7 oder zu 8. Also mal gucken, ob wir noch ein paar Leute mobilisiert kriegen. Ich schau mal.
Und wenn es um irgendein Medienprodukt geht, dann war die größte Enttäuschung mit Abstand der Comic Kinkerlitzchen. Das ist wieder so ein Machwerk aus der Splitternackt-Reihe, über die ich hier im Podcast ja immer wieder lästere. Aber weil ich den knuffigen Zeichenstil der Autorin wirklich fantastisch finde und sie generell ja keine Pornografie zeichnet, sondern feministische, intersektionale und sexpositive Bildungsinhalte, habe ich wirklich viel Hoffnung in diesen Comic gesteckt. Aber Kinkerlitzchen ist einfach mega eine Enttäuschung gewesen. Die Protagonistin ist super unsympathisch, die Witze funktionieren überhaupt nicht. Das Worldbuilding, wenn man bei so einem Comic von Worldbuilding sprechen kann, ist mega inkonsequent und die ganzen Story-Twists wirken einfach nur erzwungen, damit man die Geschichte irgendwie notdürftig zum nächsten Aufklärungsinhalt hinbiegen kann. Und sowas mag ich ja überhaupt nicht und da werde ich nachher in der Medienschau auch noch drüber lästern. Mehr brauche ich jetzt aber eigentlich davon gar nicht erzählen, denn in die Shownotes packe ich natürlich wieder den Link zu meiner ausführlichen Rezension im Blog. Und ich muss zugeben, diese Kritik damals zu schreiben, hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, als den Comic zu lesen.
Das ist aber krass, weil den habe ich tatsächlich auch schon in der Hand gehabt im Comichandel. Den habe ich gesehen und habe den durchgeblättert und habe hinten drauf geguckt und habe mir auch gedacht, das liest sich eigentlich nicht schlecht. Aber okay, wenn du jetzt sagst, der ist doof, dann werde ich da vielleicht von absehen, den mir irgendwann zuzulegen.
Mich schockiert eher, dass du noch nicht meine Rezension gelesen hast. Die hat damals Wellen geschlagen.
Okay, ja, dann muss ich das vielleicht noch machen.
Gut, dann hast du bestimmt auch noch eine Ask Me Anything-Frage.
Ja, tatsächlich. Also es ist, wo sowas immer herkommt, ist ja immer spannend. Ich habe einer Freundin erzählt, dass ich noch heute nicht schwimmen gehen kann, weil ich noch einen Podcast aufnehme. Und dann hat sie mich darüber ausgefragt und hat dann irgendwann in den Raum geworfen, welche Klamotten würdest du eigentlich für einen Plüschpower und Plunderlab tragen? Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine geile Frage für den Podcast. Weil damit kriegen wir auf jeden Fall die Furry Subgroup alle mit abgeholt, würde ich mal sagen.
Vielleicht, weil der Jan das auch beantworten muss, für den Jan zum Verständnis. Plüsch, Blauer Plunder ist ein sehr alter Rollenspielklassiker, ich glaube sogar aus den 90ern, wo man nicht irgendwie Ritter und Drachen und sowas spielt wie bei Dungeons & Dragons, sondern Kuscheltiere, die halt wie in Toy Story sich durch die Wohnung kämpfen.
Okay.
Sehr witzig. Und ein LARP halt als Live-Action-Roleplaying, ne, muss man halt mal gucken, wie man sich dann verkleidet. Ich habe tatsächlich ein Rambo-Dash-Outfit, das könnte man dazu tatsächlich super tragen. Ist zwar keine Ponyform, aber das wäre das Nächste, was ich hätte, was ich direkt tragen könnte tatsächlich.
Ich glaube, ich hätte jetzt nichts im Schrank, was ich anziehen könnte, aber es gibt noch Bilder von mir. Ich war mal beim SK-Podcast auf einer Halloween-Party und da habe ich von meiner damaligen Ex-Freundin ihr Totoro-Pyjama-Cosplay, keine Ahnung, was es war, bekommen.
Onesie.
Ich habe jedenfalls reingepasst und Onesie, genau. So ein Onesie bekommen und ich finde, ich war ein toller Totoro.
Die Figur hast du dafür?
Boah, hat er das von dir gleich hier zum frühen Morgen. Ich will mal gucken, ob ich davon noch ein Foto habe. Falls ja, kommt das auch in die Shownotes. Mal schauen. Jan, was würdest du machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe so spontan nichts im Schrank, was da irgendwie in Frage kommen würde. Ich habe früher, also das war in der Grundschule sogar noch, haben wir mal, ich weiß gar nicht, Freddy der Esel oder so, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt, da habe ich eine der Bienen gespielt, aber ich fürchte, da ist von der Verkleidung auch nichts mehr irgendwie bei meinen Eltern oder so vorhanden, aber vielleicht sowas in die Richtung.
Aber eine Biene wäre cool für PP&P, muss ich sagen.
Ja, absolut. Dann darf Jan noch eine Ask Me Anything-Frage stellen, denn er hat auch eine mitgebracht.
Ja, Ich frage mal ganz gerne Leute, mit denen ich so ins Gespräch komme, was in ihrer Wahrnehmung die, kann man ganz spontan sein, die innovativste, und vielleicht ist innovativ auch nicht das ganz treffendste Wort, aber die innovativste Spielmechanik ist. Und es kann irgendwie Rollenspiel sein, es kann ein Brettspiel sein, es kann im Wargaming-Bereich sein. Fällt euch da was ein?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, was relativ innovativ ist, das hat mir mal ein Mathematiker erklärt, dass das viel besser wäre als Würfeln oder so, ist, wenn du so ein Säckchen hast und packst dann deine Zahlen und oder Chips oder sowas da rein und ziehst dann nacheinander die Chips dann raus als Ergebnisse, weil du dann viel genauer gucken kannst, zum Beispiel für die Wahrscheinlichkeiten packe ich 3 blaue rein und 5 rote, weil dann eine ganz andere Verteilung ist, als wenn ich mit einem 20-seitigen Würfel stur runterwürfel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Mechanik heißt, aber der Mathematiker hat es gesagt und Mathematiker sind ja eh die besseren Menschen und deswegen wird das schon stimmen.
Also die innovativste Spielmechanik, meinst du in der Weltgeschichte oder so die letzten 50 Jahre oder?
Vielleicht auch einfach ganz subjektiv, also was für dich so vielleicht der größte Aha-Moment war oder?
Also ich muss sagen, also als ich angefangen habe tatsächlich mit Rollenspiel, das hat für mich eine ganz andere Welt aufgemacht. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, war das für mich nicht vorstellbar. Und ich weiß auch, dass ich habe Freunde, die sagen, sie können damit überhaupt nichts anfangen. Und ich weiß, wie ich mich da gefühlt habe zu dem Zeitpunkt und ich kann das nachvollziehen zumindest. Ich war aber Feuer und Flamme dafür, weil es das getriggert hat, was ich machen wollte im Schriftbereich, aber nicht wirklich umsetzen konnte. Und dann konnte ich das einfach verquatschen. Und das war eine ziemlich coole Sache. Ansonsten, da ich auch sehr großer Brettspieler bin, habe ich natürlich zig verschiedene Brettspielmechaniken, die mir sofort einfallen. Nichts davon besonders innovativ, aber zumindest spaßig, würde ich jetzt mal sagen. Aber Rollenspiel ist schon was, wo ich sage, das ist fürs Socializen und für das Verständnis von anderen Menschen hat mich das in meinem Leben tatsächlich relativ weit gebracht. Und ich glaube, das ist auch für andere so.
Mhm. Ja, sehr cool.
Dann darfst du die Frage natürlich auch noch selber beantworten und uns sagen, was die richtige Lösung wäre.
Boah, ich glaube, da gibt es keine richtige Lösung. Eine Mechanik, die mich immer noch fasziniert und auch umtreibt, ist, ich nenne es mal Multiple Cup Chip Pull Mechanik. Also das ist ähnlich wie das, was du mit dem Chips aus Tüten ziehen beschrieben hast. Nur, dass es da ein sozusagen gestaffeltes System gibt. Die Mechanik wurde ursprünglich von Amabel Holland, glaube für Charlemagne oder so, das erste Mal entwickelt. Und da hat man quasi einen Cup mit freundlichen Token, sag ich mal, einen mit so, naja, neutral und dann einen feindlichen. Und abhängig davon, was man im Spiel macht, wird eine bestimmte Anzahl von Chips aus den jeweiligen Cups, aus den Bechern sozusagen weiter bewegt oder eben aus dem feindlichen Cup ins Spiel gebracht. Und das ist irgendwie was mich immer noch umtreibt, wo ich irgendwie auch in meinem Kopf so mir eigentlich wünsche, dass ich da mal das für eine politische Simulation irgendwie benutze, aber bisher bin ich da noch nicht dazu gekommen.
Okay, dann glaube ich, teilen wir die Medienschau ein wenig auf, damit wir nochmal eine Atempause vor dem Thema bekommen. Und deshalb habe ich erst eine Halbmedienschau, also zwei mehr oder minder gut zusammenpassende Titel kurz besprochen, die sich mit politischer Fantastik beschäftigen, bevor ich dann später ganz und gar eskapistische Spaßmedien vorstelle. Und weil ich über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel hinweg echt viel Auto gefahren bin, konnte ich mir wieder sehr viele Hörbücher vom Argon Verlag anhören. Und deshalb geht es gleich mal mit zwei halbwegs zusammengehörenden Titeln los, nämlich Parts per Million von Theresa Hannig, die wir hier im Podcast ja schon als Gäste dabei hatten, nämlich in der Spin-off-Folge 7 hat sie über Wikipedia gesprochen, und White Lives Matter von Jasmina Kunke.
Oh, die habe ich auch noch auf dem Dings. Den habe ich auch noch auf dem iPad. Muss ich noch lesen.
Na, sind wir mal gespannt, ob du meine Meinung dann teilen wirst. Parts per Million, Gewalt ist eine Option, ist ein 368 Seiten dicker Roman, den ich als 9 Stunden und 23 Minuten langes Hörbuch gehört habe. Die Protagonistin ist die Autorin Johanna Strohmann, die sowohl mit ihrem Familienleben als auch mit ihrer schreiberischen Kreativität kämpft und die deshalb einen Roman über die Klimabewegung schreiben will. Und weil Own Voices Geschichten ja im Trend liegen, wird sie im Verlauf ihrer Recherche immer mehr von einer interessierten Außenstehenden zu einer radikalen Aktivistin, die irgendwann sogar so eine Art Klima-RAF gründet, nämlich die titelgebenden Parts per Million. Anfangs legen sie nur ein paar Geländewagen und dann die öffentliche Infrastruktur lahm, irgendwann schrecken sie aber auch vor Gewalttaten wie Überfällen und Bombenanschlägen nicht zurück. Und hier hatte ich tatsächlich ein Problem mit dem Roman. Theresa Hannig betont zwar immer wieder, dass dies kein Aufruf zur Gewalt ist und erst recht keine Anleitung zur Gründung einer eigenen Terrororganisation, aber so wie sie die Geschichte aufbaut, möchte ich nicht ausschließen, dass irgendwelche verirrten Seelen da nicht doch irgendwie ihre Inspiration herausziehen. Zwischendurch musste ich etwa an den Stephen King-Roman Amok denken, der ja tatsächlich einige Amokläufe inspiriert hat und der deshalb vom Markt genommen wurde. Oder, um mal in Deutschland zu bleiben, mit deutschem Kulturgut sozusagen, der Goethe-Klassiker Die Leiden des jungen Werthers hatte ja auch so viele Nachahmer, dass der Begriff Werther-Effekt sogar Einzug in den psychologischen Fachjargon hielt. Und bei Parts per Million gibt es halt so eine ganz gefährliche und suggestive Mischung, weil die Geschichte aus der Sicht der Täterin erzählt wird, angereichert mit Fakten zum Klimawandel. Deshalb fällt es selbst mir, der ja Gewalt total ablehnt, unglaublich leicht, nicht nur die Handlungen von Johanna nachzuvollziehen, sondern sogar dafür Sympathie zu entwickeln. Also sollte man vielleicht, wenn man ein bisschen schwankend ist innerlich, vielleicht nicht unbedingt diesen Roman lesen. Andererseits spricht das natürlich auch für die schreiberischen Qualitäten der Autorin, die hier wirklich ein Meisterstück abliefert. Es gibt wenige Hörbücher, die ich so rasch und so begeistert durchgehört habe. Und deshalb passiert wieder mal etwas, was sehr selten vorkommt. Ich übertreffe die Amazon-Wertung, denn die liegt aktuell bei 4,3 von 5 Punkten, was völlig nachvollziehbar ist. Aber ich war wirklich so gefesselt, ich lege noch eine Schippe oben drauf und gebe 4,5 von 5 Punkten. Und damit ist Parts per Million einer der besten Romane, die ich jemals gelesen bzw. in meinem Fall gehört habe. Und von einem brandaktuellen Thema zum nächsten springe ich gleich jetzt in meine Halbmedienschau, denn im zweiten Hörbuch geht es um Rassismus, diesmal allerdings mit vertauschten Rollen. Denn in White Lives Matter sind schwarze Menschen die historisch dominierende, machthabende Mehrheit, während weiße Menschen die früher mal versklavten, jetzt aber immer noch unterdrückte und ausgegrenzte Minderheit sind. Von dieser Besonderheit des Hautfarbenwechsels mal abgesehen, haben wir hier dann aber einen absolut prototypischen Rassismusroman. Die weiße Anne ist eine Bildungsaufsteigerin, die in der schwarzen Mehrheitsgesellschaft aber täglich Diskriminierung und Gewalt erfährt. Doch sie versucht sich irgendwie anzupassen und ein bisschen durchzukommen. Aber als dann rassistische PolizistInnen ihren unschuldigen Bruder töten, wird sie zur Aktivistin, um die Welt zu verbessern. Vermutlich biete ich jetzt eine riesige Angriffsfläche, weil ich ja alt und weiß und cis-männlich bin, aber ich kann den Hype um diesen Roman mal so überhaupt nicht nachvollziehen. Denn ganz ehrlich, White Lives Matter ist stellenweise echt langweilig. Und das fängt schon damit an, dass es hier überhaupt keine sympathischen Figuren gibt. Klar, die Autorin will Situationen schaffen, die beispielhaft für offensichtlichen Rassismus sind oder auch für Mikroaggressionen. Aber wenn man sich die ganzen 250 Seiten lang quasi von Fallbeispiel zu Fallbeispiel langhangelt, dann soll man eben ein Sachbuch schreiben oder vielleicht noch ein Theaterstück, aber eben kein Unterhaltungsroman. Außerdem finde ich den Schreibstil recht distanziert und zugleich relativ einfach gehalten, wobei ich aber zugeben muss, dass ich nicht weiß, ob das mir nur deshalb so stark aufgefallen ist, weil das 7 Stunden und 17 Minuten lange Hörbuch von der Autorin selbst eingelesen wurde. Also, versteht mich hier nicht falsch, Jasmina Kunke hat eine tolle Stimme, aber es gibt schon einen Grund, warum HörbuchsprecherInnen ein richtiger Beruf ist. Und so klinge ich am Ende kritischer, als ich es eigentlich sein will, denn natürlich ist dieses Buch wichtig und richtig. Aber bei allem guten Willen kann ich dem Hörbuch nicht mehr als 3 von 5 Punkten geben, vielleicht noch 3,5, damit wir weiterhin unser Image als Deutschlands drittwokester Rollenspiel-Podcast behalten. Wobei Genderswapped hat ja aufgegeben, jetzt sind wir schon auf Platz 2. Aber mehr ist halt echt nicht drin. Und das ist super schade, weil das Thema eigentlich so wichtig ist. Ja, jetzt war ich so negativ. Hat jemand was Positives?
Ja, habe ich. Zuerst mal, wer ist denn noch vor uns?
Ja, vor uns ist doch noch Nerd ist ihr Hobby.
Ja, okay. Ja, das sehe ich ein. Die haben, ja, definitiv. Die können wir als 2 cis-männliche Weiße auch einfach nicht schlagen, die beiden. Haben einfach keine Chance.
Liebe Grüße an Jasmin und Serena.
Genau. Okay, alles klar. Ich habe mir vor Weihnachten ein neues Spiel gekauft auf Steam, weil ich dann zu meinem Entsetzen festgestellt habe, dass ich mir ja letztes Jahr einen total geilen Gaming-PC gekauft habe und es ein Spiel gibt, was ich seit Jahren schon nicht mehr gespielt habe, aber immer wieder spielen wollte, meine dumme Switch aber dazu nicht in der Lage war. Also habe ich mir für den reduzierten Preis von 30 € auf Steam Street Fighter 6 gekauft und damit voll in eine Nostalgiefalle gefallen bin von vor 30 Jahren, wo wir das im Keller von einem Kumpel nächtelang gezockt haben und hab jetzt seit Weihnachten, also seit ungefähr 2,5 Wochen, fast 100 Stunden in dieses Spiel investiert. Und das ist eine ganze Menge für ein Fighting-Game, muss ich sagen. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Es hat einen super coolen Singleplayer-Modus tatsächlich, wo man auch tatsächlich wie einen RPG seinen Charakter erstellen kann und den auch aufleveln kann. Du kannst ihn leveln, damit hast du einen Skilltree, wo du verschiedene Sachen steigern kannst. Du kannst deinen Ruf bei den einzelnen Street Fightern, also bei den Charakteren aus dem Spiel, den du in diesem Open World, ja, halb Open World Ding treffen kannst, kannst du aufleveln und kannst damit deren Kampfstile freischalten für dich, damit du innerhalb des Spiels dann die Kampfstile innerhalb des Singleplayers die Kampfstile nutzen kannst und deren Attacken. Und das ist richtig fun. Das macht richtig Laune, dieses Spiel. Das hätte ich nicht gedacht. Hab ein paar Multiplayer-Sachen beziehungsweise Online-Sachen habe ich ausprobiert. Mal ein Tournament gespielt mit den Charakteren, die es regulär gibt, die ich ja auch kenne und liebe. Da stinke ich ab, weil das Spiel ist ein Jahr alt. Das heißt, alle, die das seit einem Jahr spielen, die machen mich halt einfach nass. Aber das macht auch nichts. Dann spiele ich das Ganze halt im Singleplayer weiter und offline. Und spiele die Sachen durch. Weil da ist nämlich auch eine Story hinter. Und das war sehr engaging. Das heißt, ich habe irgendwie in den Singleplayer 75 Stunden investiert. Eine Handvoll Sachen ins Training und in den Battle Hub, wo ich dann online gespielt habe. Oder mein Singleplayer kämpfe gegen 15 verschiedene Fighter in 15 verschiedenen Arenen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Street Fighter 6, super Grafik, tolle Story, kann ich echt empfehlen.
Okay. Ja, ich habe 2 Bücher mitgebracht, die ich quasi gerade gleichzeitig zusammenlese, wobei das eine, kann man auch sagen, ein Spiel ist. Das erste ist Gunpowder and Galleys, Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the 16th Century. Geschrieben von John Francis Gilmartin, das ist, glaube ich, in den 70er, Mitte der 70er das erste Mal erschienen, ist aber auch in den Anfang der 2000er nochmal neu aufgelegt worden. Eigentlich bin ich immer ein Fan von eher aktuellerer Forschungsliteratur, muss ich sagen, aber das ist ganz gut gemacht. Das basiert auf einer Dissertation, einer Doktorarbeit und ist dann entsprechend natürlich umgeschrieben. und sehr zugänglich. Was mir daran gefällt, also es geht um die Frage, warum im 16. Jahrhundert, als sich quasi die Seekriegsführung in Anführungszeichen revolutioniert, weil plötzlich leistungsfähige Geschütze in größerer Stückzahl hergestellt werden können und weil die Art und Weise, wie Segelschiffe gebaut werden, einen großen technologischen Fortschritt macht und sie deutlich seegängiger dadurch werden und aber auch gleichzeitig in die Lage versetzt werden, eben eine größere Anzahl von Geschützen zu tragen. Warum sich trotz dessen gerade im Mittelmeer eigentlich die Galeerenkriegsführung erhalten hat, wo man ja sagen müsste, die müssten eigentlich den Segelschiffen hochgradig unterlegen sein, weil die eben irgendwie nur 1, 2, 3 Geschütze, wenn es hochkommt, frontal haben und das war's. Und sie können nicht so lange auf See bleiben und all diese ganzen Sachen. Und was mir an dem Buch jedenfalls gefällt, ist, dass es eine Mischung ist aus fast einer mikrohistorischen Studie, also so schlaglichtartig auf einzelne Sachverhalte sehr detailliert geguckt wird und aber gleichzeitig einem systematischen Ansatz, wo also so nach und nach bestimmte Themenbereiche, also was tut sich eigentlich da in der Schiffstechnologie, was tut sich eigentlich bei den Galeeren oder warum eben auch nicht, wie werden die jeweils eingesetzt und so weiter, das ist ganz gut gemischt und dadurch sehr, sehr zugänglich. Finde ich prima. Und wie gesagt, dafür, dass es in den 70er Jahren ist, ist es auch von einer historiografischen Sicht relativ fortschrittlich. Also da geht es nicht nur rein um, sagen wir mal, klassische Militärgeschichte, sondern auch Kulturgeschichte, Sozialgeschichte und Wirtschaftsgeschichte und alles, was da drumherum gehört. Ja, das Zweite, und deswegen lese ich dieses Buch quasi, das Zweite ist Hail Caesar. Das ist ein Tabletop-Miniaturenspiel. Eigentlich für Antike und ich sag mal so Frühmittelalter gedacht, das von Warlord Games. Das habe ich geschossen, ganz günstig in einem Ausverkauf. Und kann mal kurz überlegen, was ist das Besondere an Hail Caesar, ist, glaube ich, das Aktivierungssystem, das Order-System, also wie man Einheiten, die wiederum in Gruppen zusammengefasst sind, aktiviert und was sie dann machen können. Ansonsten ist es ein sehr, ich mal sagen, ja, recht leicht spielbares System. Weil es keine allzu komplizierten Mechaniken da drin. Und es hat vor, ich weiß nicht, wann ist das erschienen, 2013, glaube ich, basierend auf Hail Caesar ein in der Zeitschrift Wargame Soldiers and Strategy eine Adaption gegeben von Mark Backhouse zu antiken Seeschlachten, also Trieren, Kinkerem und den ganzen Kram, was da, also quasi Galeeren, die aber gebaut sind, um andere Schiffe zu versenken, also die sind Rammsporn vorne haben. Und das basiert eben auf Hail Caesar und ich habe mir gedacht, bin tatsächlich ganz, ganz lustige Verkettung von Umständen, neulich gefragt worden, an einem Playtesting für ein neues Spielsystem teilzunehmen. Und da geht es wiederum um die Schlacht bei Prevesa. Das Jahr fällt mir natürlich nicht ein, ich glaube 1536 oder so, wo die osmanische Flotte die Flotte der Heiligen Liga versenkt und erstmal so, naja, 3 Jahrzehnte gewissermaßen bis zur großen Seeschlacht von Lepanto die Initiative im Mittelmeer hält. Genau, und da kam mir die Idee, also habe ich mich an diesen Artikel von Mark Backhouse erinnert, gedacht, Mensch, eigentlich müsste ich den mal wieder lesen, habe den gelesen, okay, kann ich jetzt auch nicht so richtig viel mit anfangen, wenn ich Hail Caesar nicht kenne, weil eben sehr viel referenziert wird. Also glücklicherweise dann zu dem Zeitpunkt dieses Angebot gefunden, das Buch gekauft und dann gedacht, okay, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie versuche zu adaptieren oder zumindest irgendwie Ideen zu sammeln, dann müsste ich eigentlich jetzt auch nochmal historisch einsteigen und deswegen habe ich Gunpowder und Galleys. Also es hängt alles miteinander zusammen.
Ich muss ja zugeben, dass ich lange um Hail Caesar so ein bisschen drumherum geschlichen bin, auch weil die Stadtbox im Verhältnis gar nicht so teuer war, aber ich dann gesehen habe, wie viele Miniaturen ich zusammenbasteln müsste und dann auch nur bemalen müsste. Ich gebe zu, das ist immer das, was mich dann so ein bisschen abschreckt.
Ja, ich bin ein ganz großer Freund davon, tatsächlich kleinere Maßstäbe zu wählen, als das in der Regel so vorgesehen ist. Ich glaube, Hail Caesar ist ja auch ein 28mm System, wenn man es direkt von Warlord kauft. Ich bin dann mehr so Richtung 15 oder vielleicht sogar noch kleiner unterwegs.
Das ist aber dann Pain in the Ass zu bemalen, oder?
Tatsächlich nicht. Also ich habe angefangen mit 3mm Figuren vor ein paar Jahren. Bin dann tatsächlich zu 2mm runtergegangen, wo man sagen muss, dass der Detailunterschied tatsächlich schon drastisch ist. Also 3mm hat drastisch mehr Details als 2mm. 2mm sind meist einfach irgendwie, sag mal, Anführungszeichen Blöcke, mit die so ein bisschen Andeutungen haben, dass da irgendwie einzelne Menschen drin sind. Und damit kann man ganz gute, ja, so Dioramen oder den Eindruck von großem Schlachtgeschehen erzeugen.
Mhm.
Und die Art und Weise, wie man sie anmalen muss und wie man sie auf der Base platziert, das ist gewissermaßen der große Unterschied. Also man muss sie sehr viel heller die Figuren an sich bemalen und einen gewissen Kontrast schaffen mit der Base, weil die Base halt sehr viel irgendwie einnimmt. Und je kleiner das Modell eben ist, desto eher wird das Licht, was von ihr reflektiert wird, sage ich mal in Anführungszeichen, von der Umgebung geschluckt. Deswegen muss man da sehr mit Kontrast arbeiten, während man eben bei großen Modellen geht es ja um die Detailbemalung meistens.
Hm. Ja gut, dass du da dann ein bisschen gröber bemalen kannst. Da hat das Gesicht halt Hautfarben, beziehungsweise irgendeine Hautfarbe und braucht halt nicht unbedingt Augen wahrscheinlich.
Ja, also Augen und Knöpfe und alles, was dazu gehört, da kommst du überhaupt nicht dazu. Das wäre auch völliger Unsinn. Das ist auch nicht Ziel des Ganzen. Das siehst du auch auf Armlänge, wenn es auf dem Tisch steht, siehst du sowieso nichts davon.
Ja.
Geht einfach so um den Gesamteindruck. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich dann zu größeren Modellen gegangen bin, war das für mich großer Krampf überhaupt damit. Also es war irgendwie sehr, weiß nicht, beängstigend, weil man plötzlich so viele Dinge beachten musste, so viel falsch machen konnte.
Ja gut, wenn du gewohnt bist, rote Hose, blaue Jacke, hautfarbenes Gesicht, fertig, dann ist halt schwierig dann irgendwann.
Mhm. Ja, dann komme ich noch zu meiner Medienschau. Und ich starte mal mit einer Frage in die Runde. Wenn ihr euch Medien wie beispielsweise Bücher kauft oder überlegt euch, ihr geht mal ins Kino, achtet ihr da auf die Bewertungen von anderen Leuten? Und falls ja, habt ihr eigentlich so eine Mindestwertung, die nicht unterschritten werden darf?
Selten.
Ja, nee, also eigentlich fast gar nicht.
Also ich bilde mir auch lieber mein eigenes Urteil. Bei den meisten, wenn irgendwelche Sachen zerrissen werden, dann habe ich schon oft genug oder viel zu oft erlebt, dass ich dann sage, nö, ist aber okay oder ist sogar richtig gut. Und deswegen gebe ich auf Bewertungen in der Regel relativ wenig, weil es eh subjektiv.
Ich lese dann, wenn dann ganz gerne so tatsächlich solide Kritiken. Da geht es mir aber auch gar nicht um die Bewertung oder dass ich dem dann irgendwie folgen würde oder so. Da geht es einfach darum, zu beurteilen oder einen Eindruck davon zu gewinnen, wie verschiedene Menschen quasi dieses Medium wahrnehmen oder das, was da inszeniert wird. Und dann so ein bisschen eine Orientierung dafür zu bekommen, also wie mir das vielleicht gefallen könnte oder nicht. Aber dann schaue ich auch Dinge, die irgendwie verrissen werden. Also ich finde, das ist auch gerade bei Kunstwerken, sage ich mal, ja irgendwie ein wichtiger Umstand.
Ich frage, weil ich, so ich mich jetzt nicht falsch erinnere, noch nie ein Hörbuch rezensiert habe, das so eine schlechte Wertung auf Amazon hatte. Denn klar, ich liebe es natürlich, irgendwelche Medien zu verreißen. Das bringt ja auch die Klicks. Aber wenn ich dann 11 Stunden meiner Lebenszeit mit einer langweiligen Geschichte verbringen muss, dann gefällt mir das auch wiederum nicht. Oder 9 Stunden und 26 Minuten. Denn seltsamerweise ist die Länge des Science-Fiction-Hörbuchs Fractal Noise davon abhängig, ob man sie streamt oder auf MP3-CD anhört, obwohl beide Varianten jeweils die ungekürzte Ausgabe enthalten. Ziemlich seltsam. Da muss ich bei meiner nächsten Rezensionsbestellung beim Argon Verlag mal nachfragen, warum das ist. Weil es sind ja 1,5 Stunden Unterschied. Das ist seltsam. Okay. Jedenfalls kam Fractal Noise Mission ins Ungewisse bei Amazon nur auf 3,4 von 5 Punkten. Was schon ziemlich schlecht ist, wenn man denkt, dass bei Amazon eigentlich jedes Buch irgendwie hochgehypt wird. Zudem finden sich einige ziemlich harte Verrisse in der Buchblock-Szene. Aber na gut, ich wollte halt mal schauen, was das Fantastik-Wunderkind Christopher Paolini so kann. der ja damals als 15-Jähriger mit Eragon einen Welthit geschrieben hat. Und auch seine späteren Werke kamen ziemlich gut an, beispielsweise der Science-Fiction-Roman Infinitum, Die Ewigkeit der Sterne, dessen Vorgeschichte nun hier erzählt wird. Der Protagonist ist der Xenobiologe Alex, der für einen Privatkonzern an einer Weltraumerkundungsmission teilnimmt, um sich von dem Tod seiner Frau abzulenken. Die Trauer ist bei ihm noch sehr stark, die Motivation dagegen ist sehr, sehr schwach, weswegen er auch nicht der geselligste Zeitgenosse ist, was ihn bei den anderen Expeditionsteilnehmenden natürlich nicht sehr beliebt macht. Aber dann wird auf dem Planeten Talos 7 ein riesiges Loch entdeckt, welches als so eine Art Lautsprecher fraktale Tonfolgen in den Weltraum hinausschallt. Und weil, das ist natürlich interessant, das will man natürlich mal angucken, aber diese Töne stören die Raumschifftechnik, deswegen kann man nicht einfach in dieses Loch reinfliegen, sondern eine Expedition muss über dutzende Kilometer hinweg mit völlig dafür ungeeigneter Ausrüstung über diesen lebensfeindlichen Planeten wandern, um sich den ganzen Kram mal aus der Nähe anzuschauen. Denn hier könnte ein möglicher Erstkontakt mit intelligentem außerirdischen Leben stattfinden, weshalb die Lebensgeister von Alex wieder geweckt werden, der sich dieser zusammengewürfelten Bodentruppe anschließt. Und dann wandern sie zu viert über den kargen Planeten, reden sehr viel und sehr ausführlich über Gott und die Welt, um währenddessen mit immer neuen Widrigkeiten und Hindernissen konfrontiert zu werden. Alex ist dabei primär mit sich selbst beschäftigt, weil er während der Wanderung dank modernster technischer Möglichkeiten in den Erinnerungen seiner verstorbenen Frau herumstöbern kann, aber die anderen drei Forschenden werden physisch und psychisch immer angeschlagener und zerstreiten sich immer mehr, bis es zu Gewaltausbrüchen innerhalb der Gruppe kommt. Tja, und das ist dann auch der ganze Roman. 384 Seiten lang wird gelitten und gestritten, aber zumeist ohne große Spannungsmomente. Die Geschichte dümpelt so langsam vor sich hin, wie auch die Expedition langsam über den Planeten hinweg dümpelt. Und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht groß ausdehnen hier. Die 3,4 von 5 Punkten bei Amazon treffen völlig ins Schwarze. Das ist total okay, langsam erzählte Philosophie-Science-Fiction, aber als Vorgeschichte hatte ich nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt den Hauptroman Infinitum lese. Und damit hat im Prinzip die Vorgeschichte ihre Aufgabe nicht erfüllt. Okay, nach so vielen schweren Themen in meiner Medienschau will ich noch ganz kurz ein etwas fröhlicheres Thema anschneiden. Wir nehmen diese Folge ja, wie gesagt, Anfang Januar auf. Und deshalb frage ich euch mal, ob ihr dieses Jahr schon irgendetwas gespielt habt.
Ja.
Ja, jede Menge. Willst du jetzt auch hören, was?
Lass uns teilhaben.
Ich fange einfach mal an. Ich habe gespielt Verdun 1916 Steel Inferno und ich habe gespielt Port Arthur.
Ja, wie gesagt, Street Fighter, ansonsten diverseste Sachen wie Left 4 Dead und Dirt Rally 2 auf dem Computer und als Brettspiel habe ich gespielt Scotland Yard, das Dice Game und Paris statt der Lichter.
Wir haben heute den 11. Wie kannst du so viel innerhalb von nicht mal knapp über einer Woche gespielt haben? Das ist ja der Wahnsinn. Nachdem Elea und auch du, Patrick, in unserem Jahresrückblick ja so begeistert von Shadowrun erzählt haben, habe ich mich mit meiner Spielgruppe nach langer Zeit auch mal wieder an dieses Cyberpunk-Fantasy-Rollenspiel herangewagt. Und ich war diesmal voll innovativ, denn wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, habe ich das erste Mal überhaupt eine Soundtrack-CD im Hintergrund laufen lassen, um die Atmosphäre ein wenig aufzupeppen. Wobei, zugegebenermaßen habe ich das nicht gemacht, weil ich jetzt plötzlich zum Stimmungsspieler geworden bin, sondern weil ich den Exogenom-Soundtrack zum Rezensieren bekommen habe. Und weil meine Spielgruppe ein ganzes Stück mehr Ahnung von Musik hat als ich. Exogenom ist das bald erscheinende Science-Fiction-Rollenspiel aus dem Black Mask Verlag. Den kennt ja alle, denn die veröffentlichen sonst das fantastische New Hong Kong Story-Rollenspiel. Und entsprechend futuristisch und eben cyberpunkig klingt die CD, welche insgesamt 8 Lieder und damit gut 70 Minuten Musik enthält. Nun habe ich ja bekanntermaßen keine Ahnung von Musik. Mehr als klingt gut kann ich hier fast nicht sagen, aber es hat mir sehr gefallen, wie stark sich die Lieder doch im Hintergrund halten. Das ist quasi Fahrstuhlmusik, nur eben mit kalter, technischer und leicht fernöstlich angehauchter Cyberpunk-Atmosphäre. Und das meine ich im allerpositivsten Sinne. Noch positiver aber, wenn ihr jetzt nach meiner etwas hilflosen Beschreibung überhaupt keine Ahnung habt, was euch erwartet, müsst ihr noch nicht mal die überaus fairen 12 € für die CD ausgeben, weil man kann die Lieder auch alle kostenlos auf der offiziellen Webseite anhören. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und ich empfehle euch echt, da mal drauf zu klicken. Und damit kommen wir zum Hauptthema. Ja, lass uns doch mal provokativ einsteigen, lieber Jan. Und zwar mit einer Aussage, mit der du vielleicht schon mal konfrontiert wurdest. Und falls nicht, ich schon, und zwar im Familienkreis. Die Welt ist so schlimm, da muss man doch nicht auch noch Kriegsspiele spielen.
Ja, das ist wohl wahr, das hört man immer wieder. Ich glaube, gerade auch im deutschen Kontext, weil, also aus erinnerungskulturellen Gründen natürlich, weil es noch immer sehr schwierig ist, gesellschaftlich sich mit Krieg auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Aber also, Kriegsspiele ist vielleicht auch ein irreführender Begriff in gewisser Weise. Ich benutze immer gerne lieber Wargames, wobei das ja, also ist natürlich eine 1:1 Übersetzung, wobei historisch gesehen Kriegsspiel, also sozusagen das moderne Wargaming, 1824 in Preußen ja erfunden wurde oder den 10 Jahren davor und dann eingeführt wurde und da sozusagen seine Erfolgsgeschichte gestartet ist. Vielleicht ist Konfliktsimulation der passendere und weil weitere Begriff, weil er eben auch explizit Themen mit einfasst, die nicht kinetisch-militärisch orientiert sind. Aber die, und das, um vielleicht sozusagen den Bogen wieder zurückzuschlagen zu der Provokation, die spielerische Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten und Problemen kann erstmal dabei helfen, sie besser zu verstehen, kann auch dabei helfen, Lösungsansätze zu entwickeln, kann dabei helfen, einfach ein besseres Verständnis und damit auch eine bessere Dialogfähigkeit zwischen den beteiligten AkteurInnen zu schaffen. Also es gibt sehr, sehr viel Vorteile eigentlich, jetzt auch nochmal abgesehen von rein psychologisch-kognitiven Dimensionen, die das Spielen an sich mit sich bringt. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist, wenn man das Spiel in Anführungszeichen aus einer ernsten Perspektive wahrnimmt und nicht als, was zum Teil ja auch vielleicht noch in der Öffentlichkeit so ein Ding ist, Brettspiele, Computerspiele und so, das ist Kinderkram. Da sind wir zum Glück so die letzten 20 Jahre, kann man sagen, haben uns davon wegentwickelt und nehmen das Spiel auch als Kulturgut wahr und so. Das ist super und auch überfällig. Wenn man das sozusagen, das Medium ernst nimmt und ein Auge dafür hat oder ein Verständnis dafür hat, was da eigentlich für menschliche Interaktionen stattfindet und auch eine Erschließung oder eine Auseinandersetzung mit den dargestellten Themen, dann bietet das ein sehr, sehr großes Potenzial in verschiedene Stoßrichtungen eigentlich.
Okay, dann mal genug der Provokation. Gehen wir ganz sachlich und auch ein bisschen strukturiert an die Sache ran und definieren vielleicht erstmal so die wichtigsten Begrifflichkeiten. Und ich habe hier mal 4 Stück aufgeschrieben. Vielleicht sind auch ein paar Sachen identisch miteinander, das kannst du mir gleich sagen. Und wenn du aber noch mehr passende Begriffe hast, darfst du dir natürlich auch gleich noch von selbst definieren. Und zwar sind die 4 Begriffe Wargame, Konfliktsimulation, Game-Based Learning und Serious Gaming.
Okay, fangen wir mit Wargame an. Es gibt eine gewisse wissenschaftliche Auseinandersetzung damit und ich kann sagen, es gibt keinerlei allgemeingültige Definition. Der Streit darum, was genau ein Wargame denn sei, der geht ewig weiter und insbesondere an der Frage eben, ist das Wargame rein auf militärischen Konflikt bezogen oder eben deutlich größer? Und dann kommt die Konfliktsimulation ja ins Spiel. Wargame wird häufig definiert als eine Simulation, und das ist auch schon wieder strittig, ob ein Spiel eine Simulation ist oder nicht. Eine Simulation der Wirklichkeit, eine abstrahierte Simulation der Wirklichkeit, in der SpielerInnen als verschiedene AkteurInnen mit der Spielwelt interagieren und innerhalb der Spielwelt und ja mit Problemen konfrontiert werden, die sie eben lösen müssen und mit den Konsequenzen, das ist glaube ich das Entscheidende, mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen, ihrer Handlungen auseinandersetzen müssen. Es kann also sein, dass die quasi zur Realität in der Spielwelt werden und einen bleibenden Effekt haben zum Beispiel. Das kann auch sein, dass das quasi eine einmalige Handlung ist, die zu einem einmaligen Ergebnis führt und das sofort in eine Diskussion oder eine Nachbesprechung führt. Das ist ganz unterschiedlich. Und was genau das rein formal gesehen, das Medium mechanisch dann ist, hängt sehr, sehr stark von dem Verwendungszweck ab. Konfliktsimulation ist, wie schon angedeutet, deutlich breiter. Das umfasst sozusagen das, was Wargame ist und dehnt es aus auf soziale Konflikte, politische Konflikte, ökonomische Konflikte. Es können Wahlen sein, es kann alles Mögliche sein. Was haben wir als nächstes? Game-Based Learning. Game-Based Learning darf man nicht verwechseln mit Gamification. Game-Based Learning ist die Nutzung vom Medium Spiel für didaktische Zwecke. Also das kann sowohl Kompetenzausbildung sein, es kann auch Wissensausbildung sein. Das hängt dann wiederum vom konkreten Anwendungszweck ab. Und Serious Gaming, und das ist vielleicht sozusagen das andere Extrem des Spektrums von Wargame, Konfliktsimulation zu Serious Gaming. Serious Gaming ist im Grunde Game-Based Learning, das aber nicht zwingendermaßen konflikthaft sein muss. Und in dem, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, der so gemacht wird, da müssen die verschiedenen AkteurInnen im Spiel nicht unbedingt gegeneinander agieren. Also es gibt zum Beispiel ein Serious Game, das ich auch häufig benutze, das ist Neustart, die Blackout-Simulation. Und da spielen die SpielerInnen als Teams der lokalen Verwaltung und Sicherheitskräfte und Rettungskräfte und so weiter. Und sie spielen gewissermaßen gegen das Spiel. Und es hat trotzdem einen großen Lerneffekt, einen Sensibilisierungseffekt und einen Kompetenzvermittlungseffekt, weil sie sich eben ganz stark miteinander koordinieren müssen, um die Probleme, die die Spielwelt ihnen stellt, zu lösen.
Was mich noch interessiert, so in dem Zusammenhang mit der Definition, schließt du Rollenspiel als Teilbereich mit ein oder ist das bei dir alles Brettspielbasiert oder in der Form jedenfalls?
Nee, das ist erstmal formunabhängig tatsächlich. Also das kann alles sein und gerade wenn wir in den professionellen Wargaming- oder Konfliktsimulationsbereich gehen, dann ist das häufig nicht das, was wir uns unter klassischen Brettspielen vorstellen. Und auch wenn es in den digitalen Raum geht, ist es auch nicht das, was wir uns in der Regel unter klassischen digitalen Spielen vorstellen. Es ist meistens sehr viel mehr und das deutet sozusagen Richtung Rollenspiel, sehr viel mehr interaktionsabhängig, diskussionsabhängig. Sag ich mal, ich habe ein stringentes Spielsystem und ich habe meine Liste an Aktionen und die mache ich jetzt und das ist alles, was ich in dem Spiel tue.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Vermutung gewesen, dass das eher ein Rollenspiel ist, was mit Requisiten quasi unterstützt wird zur Darstellung, irgendwelche Kärtchen oder was auch immer benutzt wird. Also das könnte ich mir vorstellen, weil das habe ich halt selbst schon gespielt in der Form und das war das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Deswegen frag dich nach. Aber gut, zu wissen, danke.
Ja, sowas gibt's auf jeden Fall. Das würde man am meisten so von Tabletop-Exercise sprechen. Das heißt, es gibt schon so eine Art Spielbrett und es gibt auch irgendwie Token und Steinchen, die man da rumschiebt oder so. Aber im Grunde sind die eigentlich nur dazu da, um zu visualisieren, in welchem Zustand sich die Spielwelt gerade befindet. Da sind keine, nicht zwingend Mechaniken wie im klassischen Brettspiel im Gange. Oder sowas wie ein Matrix-Game, da hat man meistens auch, und da geht's nicht darum, in Zeitlupe irgendwelchen Geschossen auszuweichen, sondern da hat man auch meistens eine abstrahierte Spielkarte mit verschiedenen Bereichen und da können auch Einheiten oder, ich weiß nicht, irgendwie andere Token drauf sein, die bestimmte Effekte oder Ereignisse darstellen. Aber man macht eigentlich mit dem Spiel Brett nichts. Das wird einfach nur sozusagen up-to-date gehalten, um damit alle wissen, was gerade Stand der Dinge ist. Sondern was man da macht, und das ist ganz, ganz spannend, das ist diskussionsbasiert. Die SpielerInnen sind in Teams aufgeteilt und jedes Team repräsentiert eine bestimmte Fraktion. Das kann ein Staat sein, das kann eine politische Gruppe sein, das können irgendwie Wirtschaftsunternehmen sein, irgendwas. Und die haben eine bestimmte Agenda, die wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. In der Regel ist das dann auch irgendwie geheim. Und wenn eine Fraktion dran ist, dann muss sie eine Aktion vorschlagen. Es muss nicht zwingend sein, dass es zu ihrem eigenen Vorteil ist. Kann auch in irgendeiner Weise sozusagen die Spielwelt beeinflussen. Und dann muss sie diese Aktion vorschlagen. Sie muss sagen, was der Effekt dieser Aktion sein soll. Und dann muss sie bis zu 3 Argumente vorbringen, warum sie glaubt, dass diese Aktion, dieses Ereignis so eintritt, wie sie es vorgeschlagen hat. Und dann haben alle anderen Fraktionen der Reihe rum die Möglichkeit, dagegen zu argumentieren. Und die Spielleitung sammelt sozusagen in eine Übersicht die Pro-Argumente, schreibt dagegen die Gegenargumente, schaut dann, welche irgendwie relevant sind tatsächlich. Manchmal werden einfach Argumente rausgestrichen. Und dann wird basierend auf dieser Gewichtung dann ein Würfelmodifikator erzeugt und dann wird ausgewürfelt, ob das Ereignis tatsächlich stattfindet. Und dann geht es zur nächsten Fraktion weiter und so fort. Und das, was da passiert, also wenn das Ereignis tatsächlich eintritt, oder es kann auch sein, dass es, wenn es nicht eintritt, irgendwelche negativen Effekte vielleicht hat, das wird eben auf dem Spielbrett festgehalten durch Marker und das ist dann Grundlage dessen, worauf die folgenden SpielerInnen argumentieren können.
Vielleicht dann als Folgefrage, wer spielt sowas denn? Und vielleicht noch wichtiger, wer spielt sowas noch nicht, sollte es aber tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Wer spielt sowas? Es kommt ja, wie gesagt, ursprünglich aus dem militärischen Kontext. Und das Militär benutzt auch immer noch Game-Based Learning. Und auch, man unterscheidet beim Wargaming, also wenn man es enger im militärischen Kontext sehen will, zwischen Educational und Analytical Wargaming, also sozusagen Ausbildung und Analyse. Das macht das Militär beides. Muss man sagen, in Deutschland hängen wir da tatsächlich massiv hinterher, ironischerweise, weil wie gesagt, das moderne Wargaming sozusagen ja in Preußen erfunden wurde, historisch. Aber da tut sich jetzt gerade sehr, sehr viel. Und es tut sich natürlich, weil die Methode Spiel über Serious Gaming tatsächlich über die letzten 10 Jahre generell, also gerade im zivilen Kontext, irgendwie immer stärker geworden ist. Und weil man erkannt hat, dass man eigentlich sozusagen kognitive Fähigkeiten trainieren muss und nicht, sagen wir mal, sozusagen das Gerät an sich halt die Probleme der Zeit nicht mehr lösen kann. Und deswegen geht auch das, was das Militär da spielt, in Anführungszeichen spielt, deutlich über rein militärische Fragestellungen meistens hinaus. Das können also ganz große sicherheitspolitische Fragen sein. Das kann aber auch mal ein Thema zu Einfluss von Diversität auf die Organisationsstrukturen, all solche Dinge sein. Dann macht es im sag mal, im politischen Bildungsbereich gibt es ja Planspiele, sogenannte, auch schon recht lange. Das ist ja auch, sag ich mal, große Rollenspiele, könnte man sagen. Es wird häufig dann im Kontext von Parlamenten oder sowas auch gemacht, mit Schulklassen beispielsweise. Gibt es aber auch im größeren Rahmen, es gibt da so eine Agentur, die beobachte ich immer so ein bisschen aus Berlin, die macht das im internationalen Kontext, die fliegt auch da um die Welt und macht dann so klimapolitische Planspiele und all sowas. Im Grunde sind das eigentlich diskussionsbasierte Rollenspiele, also die TeilnehmerInnen schlüpfen dann sozusagen in die verschiedenen Rollen und spielen dann mehrere Tage lang und schauen, welche Möglichkeiten gibt's eigentlich vielleicht die Zukunft unseres Planeten auf eine bessere Bahn zu lenken. Ja, wer spielt's noch? Das ist eine gute Frage. Es gibt eine ganze Reihe von Communities, die sich mit so einer Art von Spielen beschäftigen. Sei es irgendwie die akademischen Game Studies, wo auch der analoge Bereich über die letzten 10 Jahre endlich auch mal, 10 Jahre ist vielleicht zu viel gesagt, die letzten 10 Jahre kann man sagen, dass die digitalen Game Studies eigentlich stark geworden sind und jetzt ziehen so ein bisschen die analogen hinterher. Aber auch, also es gibt auch zivile Communities, die zum Beispiel sich mit Matrix Games auseinandersetzen oder mit Wargaming, mit Kriegsspiel, also dem klassischen historischen Kriegsspiel. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch viele, so Beratungsagenturen benutzen zunehmend Konfliktsimulationen, Game-Based Learning, um Organisationsberatung durchzuführen. Auch im Cyberbereich ist das tatsächlich ein sehr großes Thema. Also wenn es um Cybersicherheit und so weiter geht oder um Gesetzgebung, welche Sicherheitsmaßnahmen bräuchten wir vielleicht im Cyberbereich, da wird es doch sehr intensiv eingesetzt.
Du bietest ja auch selber so Workshops an, beispielsweise für Museen oder für weiß ich nicht, soziale Einrichtungen und alles. Mhm. Wie kommt das denn da an, wenn du jetzt da anrufst und sagst, hi, ich bin der Jan und ich biete Wargames an? Gibt es da erstmal so irritiertes Schweigen am Telefon oder sind die gleich Feuer und Flamme?
Ja, also wie schon angedeutet, der Begriff Wargame oder Kriegsspiele, wie auch immer, der führt erstmal zu einer negativen Reaktion, einer Abwehrhaltung. Was auch daran liegt, dass niemand sich so richtig darunter vorstellen kann, was das eigentlich bedeuten soll. Und natürlich dann sozusagen sofort Militär damit assoziiert. Ja, ich muss sagen, es ist relativ schwierig immer noch. Es wird zunehmend einfacher, aber es ist immer noch schwierig, Menschen und Organisationen von dem Medium und dem Potenzial des Mediums zu überzeugen, die damit überhaupt keine Berührung hatten bisher. Das trifft sowohl auf den militärischen Kontext als auch den zivilen Kontext zu. Selbst wenn man dann sozusagen sie davon überzeugt, hat man dann ja auch organisationsintern oftmals noch KandidatInnen dabei, die sich gar nicht darauf einlassen wollen. Und da muss man ja als Spielleiter oder SpielleiterInnen auch sagen, pass mal auf, also bekämpf sozusagen das Szenario und nicht das Spiel. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du leider hier heute gerade am falschen Ort. Also dann haben wir alle mehr davon, wenn du dich an die Seite setzt und zuschaust oder irgendwie, weiß nicht, am Handy rumspielst, dann bringt das vielleicht für uns gerade gar nichts. Und das muss man auch sagen, hinsichtlich der Methode insgesamt, dass oftmals, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne ein Wargame oder eine Konfliktsimulation oder ein Lernspiel oder sowas zu dem und dem Thema, dann würde ich das natürlich immer sofort gerne annehmen und sagen, ja super, machen wir, kein Problem. Aber wenn man das fachlich gut machen will, dann muss man als erstes sozusagen zurückfragen, warum muss es denn eigentlich ein Spiel sein? Oder ist das Spiel oder das Spielbasierte, was ihr da machen wollt, was ihr erreichen wollt, eigentlich das, was die beste Lösung bietet oder den am ehesten sozusagen euch in diese Richtung führt? Und geht es überhaupt ergebnisoffen darum, irgendwie was zu erschließen oder zu vermitteln? Oder ist das vorprogrammiert? Also wollt ihr eigentlich quasi nur eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende haben? Und dann in solchen Fällen muss man dann sagen, das, also das kann man schon machen, klar, aber das bringt halt niemanden was. Und dann sollte man eher davon abraten. Und ich habe noch gar nicht die Frage beantwortet, wer eigentlich solche Spiele spielen sollte. Aber das passt ja jetzt in den Kontext auch noch ganz gut. Ich würde fast sagen, jede und jeder sollte solche Spiele spielen, weil das ein Potenzial bietet, dass wir in der heutigen, sagen wir mal, hektischen Mediengesellschaft anders, glaube ich, nicht auffangen können. Oder zumindest würde es sozusagen gewisse andere Ansätze supplementieren, weil nämlich dieses Interaktive, das interaktive Erschließen und die Selbstwirksamkeitserfahrung, die man im spielerischen Akt erlebt, sehr, sehr großen Vorteil hat gegenüber anderen Medien. Und das zeigt sich tatsächlich auch im politischen Bildungseinsatz, dass man mit politischen Bildungsspielen, wenn sie denn gut gemacht sind, Menschen erreichen kann, die von dem Thema oder dem Thema gegenüber, das da verhandelt wird, eigentlich defensiv gegenüberstehen. Weil sie plötzlich in einer ganz anderen Situation sind, weil sie plötzlich selber mal entscheiden dürfen, weil sie plötzlich sehen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Und wenn man denen jetzt einfach ein Video vorsetzt oder so, dann oder ein Buch hinlegt, dann brennen die halt weg und sagen, ja, lass mich in Ruhe damit. Oder leider hat man das zum Teil ja auch in der schulischen, historisch-politischen Bildung, dass man eigentlich in der Art und Weise, wie man das durchführt, den gegenteiligen Effekt dessen erreicht, den man eigentlich erreichen
will. Gibt's denn deiner Erfahrung nach so eine Art Mindestalter? Also beispielsweise, Patrick ist ja begeisterter Tabletop-Spieler. Ich habe neben Tabletops auch schon ein paar Co-Sims gespielt, sehr gerne gespielt. Ich könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ich viele von denen gespielt hätte, als ich zur Schule gegangen bin, weil sie teilweise ja doch ziemlich kompliziert sind. Könntest du in eine Grundschule gehen oder lieber eher auf ein Gymnasium oder doch an die Uni?
Das hängt sehr, sehr stark wiederum davon ab, was für ein Spiel da eingesetzt wird, was da wie verhandelt wird und welche Möglichkeiten man als Spielleitung hat, das Ganze zu begleiten. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt gar nicht besprochen haben. Professionellen Einsatz gibt es eigentlich in jeder Form, egal ob es Wargame, Konfliktsimulation, Serious Game ist, eine Spielleitung. Das können unter Umständen noch mehrere Personen sein, die das Ganze sozusagen ja facilitaten, also umsetzen, betreuen, die gegebenenfalls zusätzliche Ereignisse einstreuen, all solche Dinge tun. Und da, ich sag mal, Spiele, die man für so einen Bildungskontext einsetzt, in der Regel eben ja nicht, Anführungszeichen, KennerInnen-Spiele sind, die hochkomplexe Brettspiele eben sind, wo man ja erstmal irgendwie ein, zwei Stunden braucht, um die Regeln richtig zu verstehen, was man da tun soll, ist es eigentlich möglich, unabhängig vom Vorwissen, also natürlich hängt das wiederum vom Szenario ab, ist klar, aber da gibt es eigentlich kein Mindestalter. Also ja, ich würde denken, es ist auch in der Grundschule möglich, wenn man das richtige, passende Spiel dazu hat.
Nun habe ich letztens auf deinem Blue Sky-Account gelesen, dass du an einem Wargaming-Projekt arbeitest, um die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu stärken. Mhm. Kann ein Wargame das wirklich leisten? Und falls ja, was ist dein großer Plan, um uns alle zu retten?
Oh, herrlich. Genau, da ging es um einen Antrag bei den NATO Society Resilience Grants. Das ist also so eine Ausschreibung, mit der die Public Relations Abteilung der NATO Projekte unterstützen möchte, bei denen es um ja zivilgesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, den Schutz von Demokratie, den Schutz von Minderheiten, Stimmen und so weiter geht. Kann ein Spiel das leisten? Ein Spiel kann als allererstes mal sensibilisieren. Das ist jetzt auch bei dem Neustart, was ich angesprochen hatte, eine Einsatzmöglichkeit zum Beispiel, überhaupt Menschen erstmal in die Situation zu versetzen, was passiert denn, wenn wir einen langfristigen Blackout haben. Also das heißt, dass regional oder überregional das, die Stromversorgung zusammenbricht. Und das dann ergo auch bedeutet, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren können, weil das Handynetz dann logischerweise und das Internet logischerweise auch weg ist. Dass gegebenenfalls Wasserfilteranlagen ausfallen, dass man nicht mehr zum Supermarkt gehen und einkaufen kann, dass man nicht mehr zur Tankstelle fahren und tanken kann, all solche Dinge. Allein das, ohne sozusagen in die fachlichen Fragen dessen zu gehen, was müssten wir denn überhaupt tun, um in der Lage zu sein, irgendwie mal, sagen wir, eine Woche ohne Strom auszuhalten, führt allein diese Auseinandersetzung damit, und weil es eben auch ein Thema ist, was man in den eigenen Alltag, in dem man sozusagen seinen eigenen Alltag sehr stark, sehr schnell und einfach wiederfinden kann, führt es zu einer Sensibilisierung und einem Bewusstsein, dass es ein Problem gibt. Das ist sozusagen immer der erste Schritt. Es gibt ein Problem. Okay, aha. Und da können wir mal drüber nachdenken und vielleicht im Kleinen individuell was ändern, oder vielleicht müssen wir auch auf staatlicher Ebene oder gesamtgesellschaftlich irgendwie Dinge verändern, um widerstandsfähiger zu sein. Und dann kann man das natürlich umso weiter professionalisieren, die Auseinandersetzung und die auch die Darstellung dessen, was da passiert, und kann das Ganze sogar in einen analytischen Kontext gegebenenfalls einbinden. Das heißt, das Einsetzen von Konfliktsimulationen und Wargames zu analytischen Zwecken findet eigentlich in der Regel statt mit ExpertInnen aus diversen verschiedenen Themenbereichen. Da haben zum, jetzt beispielsweise, was mir gerade einfällt, vor den Wahlen in Amerika hat, ich glaube, die Washington Post oder so, oder The Guardian, ich weiß jetzt gerade nicht, die haben analytische Wargames durchführen lassen, also auf politischer Ebene, um die Frage zu beantworten, was würde denn passieren, wenn Trump gewählt wird, jetzt wissen wir alle, okay, das ist Realität geworden. Und dann.
Leider.
Genau, leider. Und dann tatsächlich es zu militärischen oder gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Wie würden sich die Bundesstaatsadministrationen verhalten? Wie würde sich die Nationalgarde verhalten? Wie würde sich das Militär verhalten? Was passiert politisch in Washington und so weiter und so fort? Diese ganzen Fragen, die damit irgendwie zusammenhängen. Und da haben die dann irgendwie 30, 40 Leute da in diesem Raum sitzen, die als Hintergrund haben, ich weiß nicht, Verfassungsgericht, RichterInnen, PolizistInnen, AnwältInnen, PolitikerInnen, alles Mögliche, was man sich so denken kann. Leute aus NGOs und so weiter und so fort, die das also im echten Leben irgendwie gemacht haben, in dem Themenbereich gearbeitet haben oder noch arbeiten. Und die geben dann ihr Fachwissen sozusagen in das Spiel rein. Und dann schaut man, okay, wohin führt das? Und in der Regel, wenn man das denn kann und die Mittel dafür hat, führt man das auch mehrmals durch mit unterschiedlichen Gruppen, um zu schauen, wie sich die Ergebnisse unterscheiden. Also sowas kann man auch machen. Da kann man zu einer Liste von Dingen kommen, die man faktisch in der Realwelt dann verändern könnte. Aber ich glaube, das größte Potenzial, wenn man es jetzt nicht so von einer institutionellen Ebene sieht, sondern eher zivilgesellschaftlich, ist einerseits die Sensibilisierung für Probleme und zweitens die, ich sag mal, ja, es soll nicht herablassend klingen, aber sozusagen die Ausbildung von kritischer Denkfähigkeit, von Medienkritik, von Dialogfähigkeit, solchen ganz vielleicht auf den ersten Blick banalen Kompetenzen eigentlich, die uns vielleicht zunehmend, so hat man zumindest den Eindruck, im gesellschaftlichen und politischen Diskurs abhanden gekommen sind.
Nun muss ich ja zugeben, das Erste, woran ich denke, wenn ich, sagen wir mal, an Wargames denke, sind das ja so kleine Pappplättchen, hunderte, tausende Pappplättchen, die du auf einer riesengroßen Hexfeldkarte hin und her schiebst. Nun haben sich Wargames aber in den letzten Jahrhunderten tatsächlich weiterentwickelt. Vielleicht willst du uns mal so zwei prototypische Vertreter kurz vorstellen. Und zwar einmal das Kriegsspiel, also das allererste, und eines der allerneuesten Spiele, nämlich Weimar.
Mhm. Ja, okay. Also das historische Kriegsspiel Da muss man sagen, es gibt schon vor 1824 eine ganze Reihe von Spielen, die nennen sich Kriegsspiel. Das sind in der Regel aber komplexe Schachmodifikationen, also größere Spielfelder. Die Einheiten sind dann nicht mehr die diversen Spielsteine, sondern eben Einheitentypen. Man versucht irgendwie Gelände darzustellen, macht das Ganze so auf einer strategischen Ebene oder sowas. Aber was das Besondere ist an dem preußischen Kriegsspiel, was 1824 eingeführt wird und dann eigentlich so ja das 19. Jahrhundert hindurch eine große Erfolgsgeschichte hat militärisch, das ist eine Darstellung von Truppenmanövern auf, ja, ich sag mal, taktisch bis operativer Ebene, auf tatsächlich, und das ist sozusagen auch eine Revolution, eine Medienrevolution in dem Kontext, die da genutzt wird, nämlich die Fähigkeit, hochdetaillierte topografische Karten herstellen und reproduzieren zu können. Das gab es vorher nicht. Und entsprechend konnten Offiziere auch damit nicht umgehen. Also hat man das sozusagen gleich genutzt und gesagt, okay, wir machen jetzt nicht irgendwelche 3D-Landschaften, das hatte der alte Reiswitz mal so gemacht. Es gibt noch so einen ikonischen, ich glaube, das steht in Charlottenburg im Schloss, so einen ikonischen Schrank, den er extra dafür gebaut hat. In den ganzen Schubladen sind so Gipsplättchen drin, die 3D ja so Geländeformationen haben, Hügel und Flüsse und Brücken und Städte und all sowas. Und darauf bewegt man dann auch so einem Raster quasi seine Einheiten. Und Reiswitz der Jüngere, sein Sohn, hat dann gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber irgendwie bildet das die Gefechtsführung immer noch nicht ab. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns eine topografische Karte, packen da unsere Einheiten drauf. Da gibt's ein Spielleiterteam, die gewissermaßen die gesamte Abwicklung dessen, was in dem Spiel passiert, machen. Also die bewegen Einheiten, die würfeln, das ist auch dann sozusagen revolutionär, in Anführungszeichen. Es werden Würfel für eine Konfliktsimulation eingeführt. Und gleichzeitig auch noch der Results Table erfunden, also eine Tabelle. Lustigerweise ist das sozusagen kombiniert historisch, also die Tabelle ist auf den Würfeln, die bestimmte Ergebnisse der Gefechtsentwicklung, also der Feuerwirkung oder der Moralwirkung und so weiter irgendwie abbildet. Und da betont er auch, das ist sehr, sehr wichtig, das zu tun, weil man sozusagen die Realität nicht deterministisch abbilden kann. Also man kann nicht vorhersagen, wie sich eine Einheit in einer bestimmten Situation verhält oder wie effektiv ihr Feuer ist. Gerade wenn man da mit Musketen schießt, dann weiß man irgendwie, dass die Kugel sonst wohin fliegt. Genau, und das machen die zur Taktikausbildung und zur Führungsfähigkeitausbildung eigentlich. Also ein Kernpunkt ist, dass die Spielenden Befehle schreiben müssen. Sie können nicht direkt miteinander kommunizieren. Sie sind im Idealfall, und das ist dann so in den 1870er Jahren, wo das System so weit ausgereift ist, dass man das auch schnell genug umsetzen kann, so dass alle, also entweder die Teams jeweils oder tatsächlich alle Spieler oder SpielerInnen voneinander isoliert sind und ihre eigene Karte mit ihren eigenen Steinen haben und nur auf Grundlage der Berichte, die sie von der Spielleitung bekommen und den Depeschen, die sie sich gegenseitig hin und her schicken, die dann auch mit Verzögerung übermittelt werden, eine Vorstellung davon sich machen, wie das Gefechtsfeld vielleicht aussehen könnte, und basierend darauf dann Entscheidungen treffen. Und das wird so im Idealfall so schnell durchgeführt, dass das dann auch noch unter Zeitdruck stattfindet. Genau, das ist sozusagen der Ursprung des modernen Wargamings. Und wenn wir dann zu Weimar kommen, muss man ja mit einem Augenzwinkern sagen, dass einige der Dinge, die ich jetzt vorher gesagt habe, tatsächlich in dem Fall gar nicht zutreffen, denn Weimar ist ja ein kommerziell erhältliches KennerInnen-Spiel von Spielworks und Skellig Games im Deutschen verlegt. Das kann man also einfach in den Laden gehen und kaufen, und es ist recht komplex obendrein, zumindest also nicht von den Spielmechaniken an sich, sondern da es card-driven ist, sozusagen kann man das umso besser spielen, je besser man die Kartendecks kennt, logischerweise. Indem man weiß, welche Ereignisse wo im Deutschen Reich vielleicht stattfinden können oder in der Weimarer Republik. Und weil verschiedene dieser relativ simplen Spielmechaniken an unterschiedlichen Zeitpunkten während des Spielverlaufs oder während des Zuges ineinander greifen. Wenn man das am Anfang nicht weiß, dann steht man erstmal irgendwie da und fragt sich so, ja, okay, und was soll ich jetzt machen? Weiß ja überhaupt gar nicht, wozu das führt. Es ist aber, um das vielleicht einmal zu als Grundlage, weil mal der Kampf um die Demokratie stellt über 6 Runden oder bis zu 6 Runden die Geschichte der Weimarer Republik da von 1918 bis 33, maximal 33. Und das Ziel ist es, und spielbar sind SPD, Zentrum, DNVP, Rechtsaußen und KPD, Linksaußen, sind ein paar Kleinparteien mit abgebildet. Natürlich gab es noch diverse andere Parteien, das ist ja ein großes Problem auch in der Weimarer Republik. Und die NSDAP wird natürlich auch dargestellt, aber sie ist nicht spielbar. Das finde ich auch didaktisch ganz gut gelöst.
Mhm.
Und das Ziel ist es für die sogenannten Zentrumsparteien, also SPD und Zentrum, möglichst die Weimarer Republik am Leben zu halten bis 33. Und für die, in Anführungszeichen, radikalen Parteien, die Außenparteien, für die kann das auch ein Ziel sein. Sie können unter Umständen auch Teil der Regierung tatsächlich werden. Aber der einfachere Weg ist, dass sie ihr eigenes präferiertes politisches System etablieren. Das wäre für die KPD eben die Räterepublik. Ja, also Revolution von 1918, Kieler Matrosenaufstand, alles, was da so dazugehört, die Räterepublik von München und so. Und für die DNVP, also die Deutschnationalen, die Etablierung eines militaristisch-autoritär-aristokratischen Regimes. Und SPD und Zentrum wollen eben sozusagen die repräsentative parlamentarische Demokratie erhalten. Genau. Und das Ganze kann dann auch noch scheitern. Also das Spiel endet entweder, sobald eine der Außenparteien ihr Regime etabliert hat im Reich, oder die Mehrheit im Parlament bekommen hat. Da können sie es nämlich einfach über das Parlament umsetzen. Oder wenn in der sogenannten Bedrohungsbox oder Reichsbox heißt sie, glaube ich, formal, der 7. Bedrohungsmarker gelegt werden müsste. Bedrohungen sind in dem Fall Inflation, Wirtschaftsblockade, Demonstrationen gegen den Gewaltfrieden, ein instabiler Staat, also wenn jemand ein Regime etabliert, dann sozusagen, dann leidet die Glaubwürdigkeit der Demokratie darunter. Das kann Armut sein und so weiter und so fort. Die Regierungsparteien sozusagen in der Zwickmühle, sowohl die generelle Krise zu lösen, also den Zustand, dass das Deutsche Reich oder die frühe Weimarer Republik eben am Boden liegt, wirtschaftlich, es gibt keine Lebensmittel, Inflation ist durch die Decke und so weiter und so fort. Man hat plötzlich Millionen von Soldaten, die wieder nach Hause kommen, die muss man auch noch irgendwie versorgen und die muss man auch sozusagen ruhig stellen, damit sie nicht durch die Straßen gehen und alles kaputt schießen. Man hat die Kommunisten, die dagegen agitieren und auch aktiv werden und so weiter und so fort. Und Außenpolitik und Wirtschaftspolitik und so weiter, um die Gesamtlage zu beruhigen. Und die Außenparteien, die profitieren eigentlich von der krisenhaften Situation. Die wollen, dass es Unruhe gibt, die wollen, dass es Armut gibt. Dann gibt es ein Potenzial, Leute zu begeistern und eben radikale Lösungen umzusetzen. Trotzdem das jetzt so ist, also trotzdem das ein komplexes Brettspiel ist und es ist eben kein Wargame im klassischen Sinne, weil keine kinetische militärische Auseinandersetzung zwischen Staaten stattfindet, auch wenn man sagen muss, natürlich kann Straßenschlachten und so weiter, das kann es schon geben, sondern eher eine politische, in Anführungszeichen, politische Konfliktsimulation, warum in Anführungszeichen. Im Grunde macht man da, also die politische Praxis findet im Grunde nicht statt. Ja, also dass der Reichspräsident irgendwie Notverordnungen erlässt oder im Reichstag irgendwelche Gesetze erlassen werden, das findet im Spiel nicht statt. Das Parlament dient sozusagen zur Bildung der Regierung und auch um eben zu schauen, wie die Machtverhältnisse generell sind. Aber obwohl es so komplex ist, eignet es sich tatsächlich für den historisch-politischen Bildungseinsatz.
Ich muss sagen, es ist relativ viel Informationen, was ja wahnsinnig interessant ist tatsächlich. Ich habe allerdings noch nicht hundertprozentig greifen können, wie ich da jetzt einsteigen würde von meiner Seite aus. Es ist, also mich würde es wahnsinnig interessieren, das mal zu spielen. Auch das Neue jetzt hier Weimar, das scheint interessant zu sein. Was mich interessiert, was ist denn, gibt es ein dediziertes Ziel, wo man hinarbeitet drauf? Oder ist es tatsächlich nur, um zu verstehen, wie die politische Lage in der Welt war zu dem Zeitpunkt?
Gibt es ein übergeordnetes Ziel? Ist eine gute Frage. Also für die 4 Spielfraktionen in Weimar ist eben das Ziel, wie gesagt, für die Zentrumspartei oder die demokratischen Parteien, die Republik zu erhalten, für die extremen Parteien die Republik zu stürzen, also ihr eigenes System zu etablieren, verhindern, dass das andere Extrem es vor ihnen schafft. Das führt übrigens auch ganz spannenderweise zu so einem Allianzpendel zwischen der Regierung und dem jeweiligen Rand. Also es kann durchaus passieren, weil gerade am Anfang die KPD relativ stark ist, und da muss man auch sagen, das ist vom Spieldesign bewusst so gemacht, sie ist deutlich stärker, hat ein größeres Machtpotenzial, als sie das historisch jemals gehabt hätte. Kann es eben sein, dass die Regierung bei den Deutschnationalen sagt, könnt ihr nicht vielleicht mal eure Freikorps jetzt doch mal hier in die Straßen schicken, damit wir die Gewerkschaften hier loswerden oder so. Und das führt aber dann dazu natürlich, dass deren Machtpotenzial steigt, und dann geht man wieder zu den Kommunisten und sagt, könnt ihr nicht vielleicht mal einen Generalstreik machen oder sowas. Das ist ganz spannend. Aber ich glaube, was es am ehesten vermittelt, ist erstens die Komplexität der historischen Situation, zum Teil strukturelle und soziale Bedingungen der Weimarer Republik und wie schwierig eigentlich Regierungshandeln ist. Es fällt uns ja immer so aus unserem Sessel raus relativ einfach auf Regierung zu schimpfen und sagen, warum machen die das nicht einfach endlich mal? Aber wenn man dann sozusagen in dieser Situation ist oder sie in dieser Drucksituation erlebt, hat man, glaube ich, ja, ein besseres Bewusstsein dafür, wie schwierig es eigentlich ist, die richtige Entscheidung zu treffen, in Anführungszeichen. Und wie viel Dialog und Absprachen da dazugehören und wie viele verschiedene Faktoren eigentlich bestimmte Entscheidungen beeinflussen können.
Okay. Es fällt also eher in den Bereich Educational, das, was du vorhin gesagt hast, anstatt Analysis, genau, wo die Leute einfach verstehen sollen, wie es funktioniert und wie die Abläufe sind. Ja, es klingt definitiv spannend.
Finde ich auch super spannend. Und mir fällt jetzt so eine ganze Menge an Problemen ein, die ich gerne spielerisch lösen würde. Deswegen, wie designe ich denn mein eigenes Wargame?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es hängt erstmal davon ab, was der genaue Zweck und auch der Verwendungskontext ist. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Weimar ist eigentlich in der reinen Form als Bildungsspiel ungeeignet, weil es zu viel Zeit kostet, weil es das historische Kontextwissen zu den Personen und Ereignissen, die da stattfinden, nicht mitliefert. Und weil es sozusagen auch zu komplex für einen einfachen Einstieg ist. Also wenn ich das jetzt nehme und setze mich, weiß nicht, in die 10. Klasse damit und sage, jetzt spielt mal, dann wird das keinen Erfolg haben, sondern da muss ganz viel Kontextualisierung drumherum stattfinden, da muss Spielleitung dabei sein und so weiter und so fort. Es muss vorbereitet sein, um das sinnvoll einsetzen zu können. Und dann funktioniert es auch sehr gut. Aber wenn du jetzt ein Thema hast, ein Problem, was du untersuchen willst oder was du vermitteln willst oder Kenntnisse, die du vermitteln willst, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Dann sollte es vielleicht simpler sein, in Anführungszeichen. Also sowohl was den Umfang angeht, und da muss man sehr viel abstrahieren dann natürlich. Und dann ist wieder die Frage, ab wann ist der Abstraktionsgrad zu hoch, dass es dann nicht mehr die Zusammenhänge in angemessener Weise darstellt. Ich würde in Sachen Game Design immer sagen, schau, was dir gefällt an Spielen, die du kennst, oder glaubst, welche Art von Mechaniken zu einem bestimmten Thema passen. Ich bin tatsächlich jemand, der nicht so sehr von der Spielmechanik als Ausgangspunkt ausgeht. Also sage nicht, oh, diese Mechanik finde ich aber super gut. Und jetzt muss ich unbedingt ein Spiel da drum herum bauen, was das Spiel am Ende tut oder worum es da geht. Nebensache, es geht eigentlich um die Mechanik. Wenn man jetzt vielleicht in Anführungszeichen, das ist auch nicht abwertend gemeint, aber eher so aus dem Eurogame, also so Worker Placement Spiele und sowas in der Art, klassische in Anführungszeichen Gesellschaftsspiele kennt. Sondern ich komme eher von dem Thema her und überlege dann, welche Mechaniken passen dazu, bestimmte Strukturen, Dynamiken und Entwicklungen einigermaßen angemessen darstellen zu können. Und dann muss man die irgendwie zusammen kombinieren und dann muss man sehr, 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 sehr viel testen. Auch im professionellen Bereich ist das so. Deswegen ist so Auftrags-Game Design für einen Bildungskontext oder sowas zum Beispiel auch vergleichsweise teuer. Das ist auch so ein anderes Ding, wo dann schnell die Wand hochgefahren wird und die Abwehrhaltung kommt, so hoch, wie, warum soll ich jetzt hier so viel Geld dafür bezahlen? Naja, das kostet halt ewige Stunden Zeit, dafür zu sorgen, dass das Spiel am Ende auch funktioniert. Dieser Aufwand ist umso größer, je stringenter das Spiel ist, also je starrer die Spielmechaniken sind und die miteinander interagieren und im Mittelpunkt stehen. Wenn das Spiel sozusagen mehr diskussions- und interaktionsbasiert ist, dann ist das natürlich nicht ganz so relevant, weil die Spielleitung sehr, sehr viel steuert. Aber ja.
Vielleicht mal noch eine moralische Frage, in Anführungszeichen. Wie aktuell dürfen denn Szenarios sein? Also beispielsweise, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Cousin-Szene, aber selbst ich habe mitbekommen, dass es einige SpielerInnen unpassend fanden, dass jetzt schon die ersten Spiele zum Ukraine-Krieg entwickelt wurden oder sogar schon draußen sind.
Ja, durchaus. Also meine Perspektive ist, Spiele können und dürfen grundsätzlich erstmal alles. Die Frage ist, wie es umgesetzt wird und wie es kontextualisiert wird. Es gibt Spiele, da geht es darum, ich denke da an das Guilty Land zum Beispiel, da geht es für eine Fraktion darum, Sklaverei zu erhalten. Ja, also das ist deine, als Spieler, Spielerin ist das deine Agency, deine Agenda, dein Ziel, was du erreichen willst. Ich bin, vertrete quasi die Südstaaten Amerika und ich will dafür sorgen, dass Sklaverei erhalten bleibt. Da kann man sagen, ja, okay, das ist jetzt aber vielleicht nichts, was man Menschen vermitteln möchte, so eine Perspektive. Aber wenn das Ganze, und das ist sehr bei dem Spiel zum Beispiel sehr geschickt gemacht, finde ich, sehr umfangreich kontextualisiert wird und geframed wird und gesagt wird, warum man das macht, und auch in dem Spielverlauf über die Karten und so weiter immer wieder kontextualisiert und einordnet, dann kann das sehr gut funktionieren. Ich würde auch sagen, dass ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg, die beschränken sich ja, muss man sagen, zumindest die kommerziellen, leider sehr häufig auf rein militärische Fragen und ignorieren alles, was tatsächlich aber für den militärischen Kontext eigentlich historisch hochrelevant war, nämlich an der Ostfront zum Beispiel, wenn wir jetzt an Wehrmacht denken, Ermordung von 3 Millionen Kriegsgefangenen, Prostitution von bis zu 11 Millionen Menschen, die von der Wehrmacht sozusagen gesteuert ist, direkte Zusammenarbeit mit den SS-Kommandos und so weiter und so fort. Also der Vernichtungskrieg, wie er ja auch heißt, integraler Bestandteil der militärischen Strategie, der militärischen Operative und auch der taktischen Ausführung. Und quasi untrennbar eigentlich von dem Anführungszeichen rein kinetischen Konflikt Wehrmacht, Rote Armee, einfach nicht trennbar. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass Spiele auch mutiger werden. Das kann man so ein bisschen im digitalen Bereich beobachten, dass das passiert. Ganz vorsichtig, aber es passiert. Und man kann auch beobachten, dass im Brettspielbereich eigentlich die Themen sich diversifizieren, dass es mehr Spiele gibt zu politischen Fragestellungen und so weiter und dass da auch schwierigere Themen langsam aufgegriffen werden. Die Frage, ab wann ist es zu früh, kann man eigentlich nicht beantworten. Und im professionellen Kontext gibt es die sowieso nicht. Im zivilgesellschaftlichen oder gesellschaftlichen hat es ganz viel mit ja, Ethik, Moral, Vorstellung mit der Erinnerungskultur und der politischen, dem politischen Diskurs auch zu tun. Je näher ich sozusagen selber da dran bin oder mich in diesen Konflikt reindenken kann oder mit den Opfern dieser Konflikte irgendwie identifizieren kann, desto abwegiger finde ich das natürlich, mich, also das in eine Spielform zu geben. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man sozusagen das Spiel als Kulturgut und als ernstes, im Grunde ernstes Medium wahrnimmt und ernst nimmt, dann gibt es keine Beschränkung. Und das ist, ja, also im militärischen Kontext, wie gesagt, spielt es sowieso keine Rolle, oder im politisch-analytischen Kontext oder wie auch immer, da ist das nicht, also da spielt man ja auch die Zukunft sowieso, oder versucht es zumindest, man versucht irgendwie den sogenannten schwarzen Schwan zu finden, mit dem niemand rechnet, und man versucht Innovation kognitiv zu erzeugen, also sozusagen bestimmte Technologien oder Taktiken und wie auch immer zu kombinieren in neuen Formen und sozusagen in der spielerischen Umsetzung Einsichten zu erhalten, die man eigentlich de facto gerade nicht sammeln kann, weil man nicht selber im Gefechtsfeld ist und solche Dinge. Das kann man ja auch beobachten, wenn wir jetzt den Ukraine-Konflikt anschauen, da findet Innovation auf einer täglichen Basis statt. Also in welcher Form und wie Drohnen eingesetzt werden, gegen welche Ziele, ob sie die Abfangdrohnen von unten angreifen oder von oben und so weiter, das ändert sich sozusagen täglich, und die andere Seite reagiert auch sofort darauf. Das heißt, die können, also ist natürlich alles schrecklich, was da stattfindet, aber die können sozusagen, wenn man das jetzt rein auf einer operativen, technologischen Ebene betrachtet, können die sozusagen in der Praxis Erfahrung sammeln, während das für Nationen, die da nicht beteiligt sind, nicht möglich ist. Und das trifft natürlich aber auch auf zivile Kontexte zu. Also ich kann natürlich auch ein Blackout oder eine Überschwemmung oder eine Dürre oder einen Cyberangriff, hybride Kriegsführung simulieren, auch wenn sie bei mir gerade nicht stattfindet. Das kann ich im Spiel machen, und da kann ich Sensibilisierung erzeugen, und da kann ich auch technische oder organisatorische Lösungsansätze entwickeln. Also ich glaube, das ist am Ende eine sehr, sehr subjektive Frage. Man sollte nicht, also klar, ich denke schon, es gibt Grenzen, das sind halt immer nur moralische Grenzen dessen, was oder wie ein Spiel bestimmte Sachverhalte darstellen kann. Auch im Kontext zum Beispiel der Sozialadäquanz haben wir das ja in den letzten Jahren auch gesellschaftlich zum Glück endlich mal größer diskutiert. Also da geht es darum, dürfen in Spielen verfassungsfeindliche Symbole dargestellt werden? Und da war es in Deutschland lange so, dass neben dem Umstand, dass das Spiel sozusagen nicht als Kulturmedium ernst genommen oder wahrgenommen wurde, dazu geführt, dass die Spieleindustrie sich selbst eine gewisse Zensur auferlegt hat, was zu völligen Absurditäten geführt hat. Nämlich, dass in den deutschen Versionen von vielen Spielen die Hakenkreuze entfernt sind, nicht von Jüdinnen und Juden gesprochen wird, der Holocaust vielleicht gar nicht stattfindet oder überhaupt nicht angesprochen wird, dass Hitler irgendwie ohne Bart gezeigt wird und so weiter und so fort. Und das ist natürlich gerade dann problematisch, wenn man ein Spiel macht, das eigentlich eine antifaschistische Message hat. Also wo man eigentlich sozusagen gegen Nazis kämpft und eigentlich zeigen will, wie schlimm Faschismus ist und Genozid ist und so weiter und so fort. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Da hat es eine öffentliche Debatte darum gegeben im Kontext des Spiels Through the Darkest of Times, wo man eben eine zivile Widerstandsgruppe in Berlin spielt und die gesagt haben, wir können dieses Spiel nicht ernsthaft machen, wenn wir nicht auch den Hitlergruß zeigen können, wenn wir nicht auch zeigen können, dass die SA Hakenkreuze trägt, wenn wir nicht auch zeigen und darüber sprechen können, was hier mit der jüdischen Bevölkerung passiert und mit sogenannten Asozialen, mit Homosexuellen und so weiter und so fort.
Na, ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, inwieweit Spiel definiert wird, ne? Also ich glaube, diese ganze Darstellung von diesen Symbolen sind in der Kunstfreiheit sowieso abgedeckt.
Genau.
Und ich denke, da müsste man die Spiele mit einsortieren, weil gerade sowas ist dann halt, wenn du, was wie du sagst, eine antifaschistische Message irgendwie drin hast, musst du es zeigen, damit du in irgendeiner Art und Weise ja eine sinnvolle Debatte darum dann irgendwie führen kannst. Aber ich gebe dir recht, dieser moralische Standpunkt, gerade was sowas wie den Ukraine-Krieg, es gibt sicherlich Spielformen, wo ich sagen würde, das passt nicht. Aber wenn das vernünftig gemacht ist und zumindest eine Möglichkeit bietet zu verstehen, was da passiert, dann kann das für Kinder, Jugendliche eine super Sache sein. Und ich glaube, da gibt es dann auch keine zeitliche Abstufung. Wie du sagst, es ist subjektiv. Und eigentlich je früher, desto besser. Weil im Spiel lernst du am besten, das ist bewiesen. Und wenn es da vernünftige Lernspiele gibt, warum nicht?
Genau, es darf halt nicht einfach nur sozusagen zur Belustigung sein oder verherrlichend sein.
Genau.
Und eben die schwierigen Themen ausblenden. Also wenn es halt irgendwie nur darum geht, weiß ich nicht, dass ich mit meinen Kampfpanzern durch die Gegend fahre oder so und mich darüber freue, andere abzuschießen, dann hat man halt irgendwie den Zweck verfehlt.
Ja, oder das Ganze als, keine Ahnung, was weiß ich, Racing-Game zu machen, wo der eine als erster, am Belarus ankommt, es funktioniert halt nicht. Macht keinen Sinn. Mhm. Gut, wie gesagt, sehr interessant. Und vielleicht als letzte Frage noch, kannst du mir vielleicht noch was zum Fight Club sagen?
Ja, genau. Anders als zu dem im Film sprechen wir über den Fight Club. Und zwar ist Fight Club, und es darf man jetzt, ist ja begrifflich jetzt ein bisschen auch problematisch belegt, gibt ja auch so rechte Fight Clubs und sowas zunehmend, so im blau-braunen Kontext. Aber worum es geht, Fight Club International ist eine internationale Community of Practice and Interest, wie man so schön sagt, also von Praktizierenden wie auch interessierten EnthusiastInnen, die sich mit Wargames und Serious Games, Game-Based Learning und so weiter, sag mal semi-professionell bis professionell auseinandersetzen und diese Spiele eben nutzen für Analysezwecke oder Bildungszwecke. Und das Ganze ist hervorgegangen aus dem Kontext der sogenannten Connections-Konferenzen. Das sind eben professionelle Wargaming-Konferenzen, die in Großbritannien und Amerika das erste Mal durchgeführt wurden und auch immer noch werden, aber inzwischen überall auf der Welt existieren. Es gibt so eine Konferenz in den Niederlanden, Neuseeland, Australien, Kanada und so weiter und so fort. Und dieser Fight Club International hat nationale Unterkapitel oder Unterabteilungen, wie auch immer. Da gibt es einen für Ungarn, Griechenland, Italien, Dänemark hat sich gerade neu gegründet, Belgien ist vor kurzem dazugekommen. Und ich habe im August den für Deutschland gegründet, offiziell. Die Vorbereitungen liefen schon ein bisschen länger. Und das Ziel ist es, und das fehlt uns sozusagen bisher, sowohl im militärischen, aber auch im zivilgesellschaftlichen Kontext, eine Vernetzungsplattform zu schaffen, die eben die verschiedensten Perspektiven und Erfahrungen zusammenbringt und auch zugänglich ist für interessierte Menschen. Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Zugang zu finden, sich auszuprobieren, was dann da praktisch gemacht wird, ist sowohl zum Teil, und das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil nur, dass man sich einfach hobbymäßig zum Spielen miteinander vernetzt online. Zum Beispiel im Fight Club International, der hat irgendwie jeden Sonntag so eine Spielesession und dann wird, weiß ich nicht, Warno oder Arma oder irgendwelche Brettspiele oder so online gespielt. Da geht es einfach nur darum, sozusagen verschiedene Medien kennenzulernen, sich zu vernetzen und einfach Spaß zu haben. Und dann gibt es aber auch sozusagen mit einem professionellen Hintergrund Vortragsreihen, es gibt Workshops, in denen bestimmte Themenbereiche vorgestellt werden, die dann in digitalen oder analogen Spielen gemeinsam ausprobiert oder sich angenähert werden. Zum Beispiel, es werden Turniere durchgeführt. Ich habe jetzt, das war kurz vor Silvester geendet, ein Turnier mit Pax Pamir zum Beispiel gemacht für den Fight Club International. Und da haben wir uns auch natürlich macht das sehr viel Spaß, erstmal das Spiel zu spielen und mit den anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann haben wir uns aber zwischendurch auch immer die Frage gestellt, was halten wir oder wie finden wir die Implementierung? Wie sind die Spielmechaniken? Wie funktionieren die? Wie greifen die ineinander? Können wir uns vorstellen, das auch im professionellen Kontext für bestimmte Themen zum Beispiel zu adaptieren? Gibt es da Möglichkeiten irgendwie, das umzusetzen oder auch im schulischen Kontext vielleicht einzusetzen oder so? Also all solche Dinge passieren da. Es geht auch um Diversität. Das ist generell ein großes Thema oder es müsste eigentlich noch viel größeres Thema sein, aber es ist ein Thema in der professionellen Wargaming und Serious Gaming Community, weil ja auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass je diverser Gruppen sind, die sich mit bestimmten Problemen und Themen auseinandersetzen, desto produktiver, also das mag unter Umständen ein bisschen länger dauern, bis sie sozusagen eine Kommunikationsbasis geschaffen haben, aber desto produktiver und ergebnisoffener ist eigentlich das, was diese Gruppe tut am Ende. Und desto mehr verschiedene Einsichten und Perspektiven kann man eben zusammenbringen. Und das ist für einen professionellen Kontext super, super wichtig. Und da gibt's auch gezielte Formate und Spiele, die dann durchgeführt werden, um zum Beispiel Beteiligung von Frauen und Queers zu erhöhen, die, wie man sich denken kann, bei einem Thema, wo irgendwie War drüber steht, wenn es auch nur in Klammern sei, eher gering ist.
Mhm.
Ja, da planen wir mit dem Fight Club Deutschland in Kooperation mit dem Fight Club Türkei dieses Jahr zum Beispiel ein oder zwei Sessions von Women in Command. Das haben die im Kontext des Fight Club Türkei wurde das entwickelt, der überraschenderweise auch ein sehr, sehr progressiver eine progressive Organisation ist. Wenn man jetzt an die Türkei denkt, denkt man vielleicht eher an eine konservative Haltung, aber die sind sehr interessiert an Frauenrecht und Diversität und die haben ein Tabletop-Exercise oder ein Wargame entwickelt, dem es gerade darum geht, sozusagen jungen Frauen und Queers die in Führungspositionen zu stecken und denen zu vermitteln, wie handlungsfähig sie eigentlich sind.
Ja, finde ich super. Total gut.
Und total gut war auch diese Folge, finde ich. Und wenn ihr das auch findet, dann wie immer natürlich 5 Sterne bei Apple und bei iTunes und Kommentare und den ganzen Quatsch, den jeder andere Podcast von euch will, den wollen wir natürlich auch. Und ich danke ganz herzlich natürlich dem Patrick, dass er Zeit für mich hatte, vor allen Dingen natürlich aber dem Jan, dass er uns mal dieses interessante Thema erklärt hat.
Das war wirklich, wirklich spannend. Also das ist eins von den Themen, wo ich sage, dass kann noch lange im Internet rumgeistern. Wenn sich da Leute drüber informieren und sich damit beschäftigen, finde ich das total gut.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Das war ein guter Start ins neue Jahr und die nächsten Folgen werden auch bombastisch. Seid gespannt. Patrick, möchtest du als letzte Frage nochmal fragen, was es mit dem Fight Club auf sich hat?
Kann ich machen, ja. tust mir einen Gefallen und lässt das mit drin. Schneidest es nicht raus.
Ich mach's als Outtake dann. Denn wir reden ja nicht über den Fight Club, das weißt du ja.
Ja.